So, bevor diese Folge startet, möchte ich eine kurze Triggerwarnung aussprechen. Wir behandeln in dieser Folge das Thema Hirnblutung und in dem Zusammenhang geht es natürlich um Operationen, Blut, aber auch um Ängste und auch um Suizidgedanken. Wenn ihr ein Problem mit diesem Thema habt, hört euch diese Folge bitte nicht an. Allen anderen viel Spaß bei dieser Folge.
Zwei Väter, kein Drehbuch. Für alle, die ohne Drehbuch durchs Leben gehen. Der Podcast mit Tom und André.
Weißt du, moin.
Das war gut, ne?
So, heute ohne André, aber trotzdem ein Podcast. Und zwar habe ich heute einen für mich besonderen Gast. Heute ist mein Sohn, mein großer Sohn Philipp da.
Moin, hallo.
Hi, na. Ja, du warst schon der Kandidat, den ich eigentlich als erstes auf meiner Liste hatte, aber wir haben, darauf kommen wir noch zu sprechen, warum, haben noch ein bisschen Zeit erstmal ins Land laufen lassen, aber jetzt haben wir endlich mal die Zeit gefunden und ich habe auch mit André gesprochen, das ist okay, dass wir beide das heute alleine machen, weil das ja doch ein sehr persönliches Thema ist und ja, von daher machen wir das heute mal zu zweit. Erstmal muss ich mich nochmal dafür entschuldigen. Ich habe in der allerersten Folge, habe ich gesagt, ich habe Phil gesagt und da hast du dich gleich beschwert. Du hast gesagt, du hast mich im Leben noch nie so genannt. Ich kann dir auch genau sagen, warum das so war. Das kam, weil André und ich eigentlich gesagt hatten, wir sagen die Namen der Kinder nicht in dem Podcast. Und dann sitzt er da, ja, wie heißt die denn? Ich so, Philipp und deswegen kam das so. Ja. So, jetzt will ich aber gar nicht ich stelle dich quasi einmal kurz den Leuten vor, oder möchtest du es selber machen?
Ja, ich heiße Philipp, ich bin 21 Jahre alt und ja.
Ja, okay. Ja, also wir haben heute gesagt, wir wollen uns ja auf dieses, was da passiert ist, darüber sprechen. Also deswegen lassen wir die Kindheit erstmal größtenteils raus quasi, sondern weil ich glaube, sonst wird das auch alles viel zu viel. Man kann sagen, du bist großer, starker junger Mann, der in der Blüte seines Lebens steht, der jetzt gerade seine Ausbildung als Erzieher bestanden hat. Erstmal herzlichen Glückwunsch.
Danke, danke.
Du hast damals nach der Schule erst deinen sozialpädagogischen Assistenten gemacht und hast jetzt gleich die Ausbildererziehung hinter Erziehung, ja.
Die Erzieherausbildung
hinterhergeballert. Ich weiß noch, als du mit dem sozialpädagogischen Assistenten fertig warst, hast du kurz erstmal so ein bisschen gehasselt, hast gesagt, ob du nicht gleich erstmal arbeiten sollst. Aber ich glaube, wenn man erstmal im Arbeitsleben drin ist, ist es schwierig, danach wieder eine Ausbildung zu starten. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass du das dann doch so gewählt hast, dass du ja jetzt 5 Jahre insgesamt eine Ausbildung genossen hast. Aber das wollte ich dich auch mal fragen, warum bist du jetzt Erzieher geworden? Was war der Hintergrund so? Wie bist du dazu gekommen?
Also man musste ja in der Schule, ich glaube in der 8. Klasse, so ein Praktikum machen.
Ja.
Und das habe ich im Kindergarten gemacht. Das ist so ein klassisches Ding. Entweder du machst so was Handwerkliches oder Restaurant oder machst einfach so mit Kindern, weil du nicht weißt, was du sonst machen sollst.
Ja.
Das war bei mir so. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ich gehe halt in den Kindergarten.
Und dann warst du, glaube ich, in der Kita, wo du selber...
Da, wo ich selber war.
Als Kind warst,
bei einer Elbkinderkita. Und dann bin ich da erstmal gewesen im Krippenbereich. Und ich dachte so, oh, voll nice und so. Also eigentlich hat echt, das hat schon Spaß gemacht.
Mhm.
Und dann dachte ich so, okay, dann jetzt muss ich sowieso bald arbeiten, mache ich aber die Ausbildung zum SPA. Mhm. Aber dann habe ich da war ich dann im Elementarbereich und es war viel, viel besser als in der Krippe. Ich weiß gar nicht, ob ich Krippe überhaupt 3 Wochen überlebt habe. Und dann dachte ich so, ja, okay, mache ich da jetzt weiter, es macht Bock. Und wenn ich damit irgendwann Geld verdiene, das wäre ja schon eine Win-Win-Situation.
Ja, und warum ist Elementar jetzt besser als Krippe? Weil die Kinder halt einfach größer sind, weil man...
Ja, also du musst dir so vorstellen, wenn Kinder weinen im Krippenalter, ist natürlich immer so was anderes. Die weinen, es gibt mehrere Gründe, warum die weinen.
Ja.
So, die haben Hunger,
ja.
Die haben in die Windel gemacht, die sind müde. Ja. So, es sind immer die gleichen Sachen. So musst du herausfinden, was ist es gerade.
Ja, ja.
Und bei,
oder die sind halt einfach unzufrieden, weil irgendwas
nicht
gelingt.
Ja, ist immer irgendwas.
Ja,
oder wenn du ein Kind trägst, ja, jetzt nicht sitzen, jetzt lieber stehen. Dann stehst du da 10 Minuten, weil das Kind, wenn du sitzt, sonst heult. So, und dann in Elementar hast du halt richtige Probleme, also richtig in Anführungszeichen, wo du dann so Probleme hast, wie die man einfach lösen kann mit so einem klaren Menschenverstand, so, wo man...
Das Spielzeug weggenommen,
zum Beispiel. Ja, wo man so ein bisschen nachdenken muss, wo man auch eine Lösung finden muss. Wo man jetzt nicht einfach nur so... ja, hier hast du was zu essen, hier jetzt hier auf zu weinen, hier Binde wechseln, auf zu weinen. Da muss man wirklich mal nachdenken und so. Und die können auch richtig sprechen.
Sie können sich schon besser mitteilen, was ihnen fehlt oder was gerade, ja, verstehe.
Ja, und cool. Sind halt ehrliche Menschen einfach so, ne? Nicht so wie wir, sage ich mal.
Ja gut, das stimmt. Also Kindermund tut ja Wahrheit kund, sagt man ja immer, ne? Also Kinder sind, glaube ich, manchmal sehr ehrlich und zu ehrlich. Die sagen halt, was sie denken, weil sie halt über ihre Konsequenzen ihrer Frage gar nicht nachdenken.
Ja.
Die fragen halt einfach alles. Ja, da hast du recht. Und du bist jetzt auch in der Kita übernommen worden, wo du deine Ausbildung gemacht hast. Und das ist jetzt quasi der erste Monat, wo du in deinem Leben mal Vollzeit arbeiten musst.
Ja, also jetzt habe ich den ja schon den Monat, aber ich habe das doch, ja, also jetzt so mit Vollzeit, so mit Spätdienst, Frühdienst und so.
Vorher in der Ausbildung hattest du keine Schichten, ne?
Nee, ich hatte halt immer von 9 bis 15 immer gleich, weil ich halt nur einen 24-Stunden-Vertrag hatte.
Und dann halt noch die Schule nebenbei.
Ja, das war, ja, hat nicht so gebockt einfach. Also ich muss sagen, Schule war entspannt, so man hatte so gute Kollegen, aber es war so nervig, nach der Schule noch, nach der Arbeit noch zur Schule zu fahren.
Ja gut, du warst ja immer lange dann in der Schule auch.
Ja, bis 20 Uhr halt, ne? Ja, also man arbeitet halt bis 15 Uhr.
Ja.
Und da musst du halt 17 Uhr schon in der Schule sein, hast du keine Zeit, jetzt nach Hause zu fahren.
Und wie oft warst du in der Schule?
Also dreimal die Woche, einmal ganztags und zweimal nach der Arbeit halt zur Schule.
Dann hast du also quasi bloß zwei Tage in der Woche, wo du nachmittags mal so ein bisschen Zeit für dich hattest. Ja, krass, aber dann bin ich trotzdem froh, dass du das jetzt hinter dich gebracht hast und jetzt im Berufsleben steckst. Und ich bin ja auch immer einer, der sagt, heutzutage wollen alle Influencer werden, dann wollen sie alle Fußball, YouTube, keine Ahnung. Ich bin ganz froh, dass du diesen Weg auch eingeschlagen hast, weil A, finde ich, es liegt dir. Du hast so eine extrem ruhige und beruhigende Art auch. Ich glaube, als Mann ist man in der Kita sowieso immer ganz gerne gesehen, weil Kinder einen anderen Bezug zu Männern haben, weil Männer halt einfach anders spielen. Glaube ich zumindest, dass sie sich eher so auf Augenhöhe so, also gerade so was Lego und sowas angeht, dass sie dann anders spielen. Und ich glaube auch einfach, dass das einfach ein zukunftssicherer Job ist. So. Also Kitas werden immer gebraucht, es wird immer Kinder geben und ich sag mal, auch wenn du jetzt dich entscheidest, Hamburg zu verlassen, sollte es da keine Probleme geben, es sei denn, du kommst jetzt gerade, ich glaube, im Osten gibt es jetzt gerade so ein bisschen Probleme, dass einige Kitas schließen müssen, weil die so ein bisschen Probleme mit Nachwuchs haben.
Echt?
Ja. Ich habe es in der Zeitung gelesen, haben sie einige Kitas geschlossen oder wollten sie schließen. Und dann haben sie den Erzieherinnen und Erziehern halt empfohlen, ja, ihr könnt doch in den Anführungszeichen Westen ziehen. Da werden immer welche gesucht. Und die haben natürlich gesagt, ja, ihr brennt wohl, wir ziehen, krass, verlassen unsere Heimat nicht. Ich glaube aber, wie gesagt, dass du gerade deutschlandweit oder auch im Ausland definitiv immer.
Ja, findest du immer irgendwas. Du musst ja nicht mal Kita machen. Du kannst Schule machen, du kannst Altenpfleger, na gut, wenn du Heilerziehungspfleger bist, kannst du auch im so mit Behinderten und so weiter arbeiten. Da machst du halt so eine extra Ausbildung beziehungsweise eine andere Ausbildung halt dafür. Aber ich glaube, wenn du genügend Berufserfahrung machst, kannst du trotzdem so Sachen in Heilungserziehungspfleger
machen. Ja, es gibt ja auch hier, mein Bruder hat ja auch umgeschult. Der hat ja mit Ende 30 hat der Erzieher erst gelernt und der ist jetzt in der Schule und macht da so Schulbegleitung so und ist da der Ansprechpartner für die Kinder, wenn sie Probleme haben. Ja, genau, das ist also das, was du jetzt glücklicherweise beruflich machst. Ich möchte mal ein Thema kurz ansprechen, und zwar, wir haben uns irgendwann mal darüber unterhalten, was so deine erste aktive Erinnerung im Leben ist. Und es gab ja damals so ein Vorfall, das muss, ich bin mir nicht ganz sicher, das muss kurz vor deinem dritten Geburtstag gewesen sein. Oder kurz vor deinem zweiten oder dritten. Ich bin der Meinung, kurz vor deinem dritten Geburtstag. Und oder? Ja, ne?
Ich glaube, ja.
Ja. War auf jeden Fall kurz vor deinem Geburtstag. Und zwar saßt du irgendwie am Tisch. Ich war nicht dabei, weil ich geschlafen habe. Und ich habe auf einmal einen Schrei gehört, der mich innerhalb von kürzester Zeit hast aufstehen lassen. Also ich bin in meinem Leben noch nie so schnell aufgestanden, ohne gleich wieder umzukippen. Und du saßt irgendwie am Tisch und bist irgendwie an diese Teetasse rangekommen und hast halt versucht zu trinken und hast dir dann quasi die Brust dann verbrüht. Und dann, das war noch, als ich auch noch in Hamburg gewohnt habe, und ich weiß noch, wir haben den Rettungswagen gerufen, da kamen innerhalb von 3 Minuten 3 Rettungswagen, Notärzte, alles, und die haben dann gesagt, so hier, das ist doch ein bisschen krasser, wir müssen dich mitnehmen. Und dann warst du im Kinderkrankenhaus, und da haben die dann halt ja, unter Vollnarkose haben sie dich dann erstmal verarztet und haben dir dann die Klamotten vom Leib geschnitten und all so ein Kram. Naja, weswegen ich auf diese Geschichte komme halt, weil die Verbandswechsel, also die mussten dann auch so eine Eigenhauttransplantation ja damals machen. Mhm. Da haben sie dir ja so ein bisschen Haut, so einen kleinen Streifen vom Kopf entnommen und haben das dann durch so eine Maschine, sag ich jetzt mal, wie so eine Walze, und das war dann halt so gitterförmig, und das haben sie dir dann halt ja auf die betroffenen Stellen halt transplantiert. Und ich weiß aber noch, dass die jeden Verbandswechsel mussten sie unter Vollnarkose machen, weil das, also, ja, du warst ja ein Kleinkind, dass sie dich da halt nicht mit quälen wollten, so nach dem Motto, jetzt beiß mal die Zähne zusammen, kriegen wir das schon irgendwie hin hier. Nee, deswegen haben sie immer eine Vollnarkose gemacht, und du musstest ja dann auch ein Jahr lang, musstest du so ein Kompressionshemdchen tragen. Das war halt so ein extrem enges Hemdchen, wo die Nähte auch außen waren, und darunter waren noch so Silikonplatten. Also die Silikonplatten, kann man sich so vorstellen, wie so ein Fritt sahen die aus, bloß halt durchsichtig aus Silikon, aber so von der Dicke her wie so ein Fritt, die hat man dann auf diese Stelle geklebt, und dann hat man halt diese Kompressionshemden getragen, damit diese Narbe halt einfach, und ich musste die halt auch mal eincremen, damit die halt, ja, sich nicht erhebt, sondern wirklich schön aussieht irgendwie. Nee, aber du hast mir dann nämlich damals gesagt, dass du dich an die Zeit vor dieser Aktion, also vor diesem Unfall, gar nicht erinnern kannst.
Ja.
Und du hast mir damals so gesagt, dass du glaubst, dass diese Vollnarkose damals...
Das ist meine Theorie, ja.
Ja,
also meine Theorie ist, dass ich kann mich, meine allererste Erinnerung, und ich habe wirklich eine gute Erinnerungsveranlagung, sagst du immer.
Ja.
Also sage ich habe sie, also sagst, es heißt Veranlagung,
ja,
dass ich mich an Sachen krass erinnern kann, weil ich habe so ein fotografisches Gedächtnis, ja, wo ich mich an Sachen, an Situationen erinnere, als wäre es wie so ein Clip. So, ich kann mich ja erinnern, was haben die Leute getragen,
ja,
was haben sie wie gesagt, in welcher Tonlage.
Ja.
Und ich weiß noch, ich war im Kindergarten in diesem Snooze-Raum. Alle haben so, die haben gerade die Decken rausgeholt und haben mich die ganze Zeit angeguckt und haben dann so hier mein T-Shirt so gezogen. Und ich dachte, was machen die da die ganze Zeit? Ich weiß nur, ich habe was, dieses blaue angehabt, so ein blaues Dingster, genau, was du gerade meintest. Und ich wusste nicht, warum. So. Und dann haben die mir das immer angeguckt und sagen so, es sieht voll gut aus. Ich sag so, was wollen die denn von mir? Was sieht gut aus? So, und das, daran müsste ich mich eigentlich erinnern. Mit Krankenhaus monatelang. Und ich war ja schon 3. Das ist ja schon etwas, wo man sich eigentlich dran erinnert.
Ja.
Meine Theorie ist halt, dass diese ganzen Narkosen in diesem jungen Alter, meine Erinnerung, dass das alles...
So resettet
das wurde. Also ich habe die emotionalen Bindungen.
Stell mal kurz am Mikro rüber. So, jetzt.
Ich habe so die emotionalen Bindungen. Ich weiß, wer ihr seid, aber ich habe keine Erinnerung mehr
an, also, vor diese Zeit.
Was so, was passiert ist, so, also was ich schon erlebt habe. Aber ich kenne natürlich die Person, ich kenne die Namen, aber keine Geschehnisse mehr. Das ist so meine Theorie. Also das können ja gerne mal irgendwelche.
Ja, wenn Leute davon Ahnung haben, Vollnarkosen im jungen Alter, ist das so ein kleiner Soft Reset, könnt ihr gerne mal Bezug zu nehmen. Ja, das war das. Ich kann mich auch noch an diese Situation erinnern, dass wir den Rettungswagen gerufen haben. Und dann hieß es, einer darf mitkommen im Rettungswagen. Das war natürlich dann deine Mutter. Und ich bin dem. Ich wusste ja nicht, wo das Kinderkrankenhaus ist. Und ich kann mich erinnern, ich bin diesem Rettungswagen hinterhergefahren. Und ich bin über jede rote Ampel gefahren. Ja, das war so. Und ey, man muss überlegen, durch Wandsbek. Weißt du, Wandsbek-Markt, Wandsbeker Chaussee. Ich bin diesem Rettungswagen, weil ich auch kein Navi hatte. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wo du hinfährst. Und deswegen habe ich gesagt, wenn ich diesen Rettungswagen aus dem Augen verliere,
ja, weiß nicht wohin.
Dann weiß ich nicht wohin. Ich meine, wahrscheinlich, deine Mutter hatte damals ein Handy dabei, wahrscheinlich hätte ich das irgendwie rausgefunden. Aber ich war so aufgeregt, dass ich dann, dass ich dann einfach GTA-Style einfach hinterhergefahren bin. Ja, und wir hatten ja das Glück, dass das so eine, in dem Alter hast du ja noch diese Mutter-Kind-Zimmer. Das heißt, es konnte immer 24/7 jemand bei dir sein und bei dir pennen. Und das war ich eine Woche und deine Mutter auch. Und auch deine Oma hat er damals auch da. Und ich habe noch diese Erinnerung, dass da gab es so ein Spielzeugzimmer, wo so ganz viel Lego-Duplo war. Und ich hatte ja wirklich unendlich viel Zeit da. Ne, du hast ja dann da gespielt und ich habe dann mit dir zusammen da gespielt. Und ich hatte so ein riesiges Schloss, hatte ich gebaut aus Lego. So riesengroß war das, total. Ich hatte fast alle Steine verbaut. Und dieses Schloss, das stand tagelang da. Die Kinder haben damit gespielt, aber kein Kind hat es kaputt gemacht. Die haben alle mit diesem Schloss gespielt und alle total aufgepasst. Oh, das ist voll groß, voll cool. Das gefällt uns voll. Und dann irgendwann kam so eine Pferdemutti. Ich weiß noch genau, dass es eine Pferdemutti war. Die hatte, glaube ich, so ein Pferdeheft oder irgendwas.
Hobbyhorsing.
Ja, Hobbyhorsing, damals schon. Ihre Tochter lag auch in diesem Krankenhaus. Und dann hat die irgendein so ein Heft geblättert und mit der anderen Hand hat die ganze Zeit mein Schloss auseinandergebaut. Also so richtig, hat immer die Teile abgepult und hat die dann so in die Kiste geworfen. Und ich saß da total so, Sorry? Der hat ihm mein Schloss kaputt gemacht. Also, wenn du das hier hörst, ne, vielen Dank dafür, dass du 2006, 2007 mein Schloss kaputt gemacht hast. Arsch.
Aber ich habe eine Frage. Habe ich in dieser Zeit, was habe ich denn gesagt, also als ich im Krankenhaus lag? Ich muss es doch irgendwie gecheckt haben, dass irgendwas passiert ist.
Ja, wir haben dir das erklärt alles so, ne, was passiert ist, aber ich glaube, du hast es nicht richtig verstanden. Dir war halt nur tierisch langweilig. So, ne, wir hatten ja damals so einen kleinen DVD-Player noch mit Bildschirm schon integriert, das weiß ich noch. Da haben wir dann halt ab und zu so Serien drauf geguckt. Und ansonsten waren wir halt da immer auf dem Flur und in diesem Spielzimmer und haben halt immer gespielt. Und du warst nicht monatelang im Krankenhaus, du warst, das ist 3 Wochen oder so gewesen sein. Glaube ich, 3 Wochen ungefähr, weil halt immer diese Verbandswechsel wieder sein mussten. Und dann bist du nachher auch schon relativ zeitig in diese Kita gekommen. Und ich weiß noch, dieses Hemdchen, was du getragen hast, dieses Kompressionshemd, da waren wir auch in diesem Sanitätshaus. Und du hattest diese blauen, davon hatten wir 2 Stück. Dann hatten wir noch so ein goldenes, kannst du dich da auch noch dran erinnern? Das war so ein goldenes, das war aus so einem ganz anderen Stoff. Und dann meinten die...
War es so ein Trikotstoff?
Ja, genau, so, ja. Das war so Polyester oder keine Ahnung. Und dann haben die halt gesagt, du warst so ein bisschen in der Versuchsreihe. Und damit die dann halt, weil das atmungsaktiver war und im Sommer halt man da drin nicht so schwitzt und so. Und da war, weiß ich noch, dass wir da auch immer ganz viele so Formulare ausfüllen mussten. Wie hat sich das verhalten? Wie konnten wir das benutzen? Mhm. Und weil du ja halt sehr klein warst und du bist ja sehr schnell gewachsen, mussten wir auch alle 2-3 Monate so ein neues so ein Hemdchen da holen. Und ja, ein Jahr lang hast du das dann getragen. Ich kann mich noch erinnern, es gibt so ein Foto von dir zu Weihnachten, wo du so eine Weihnachtsmütze aufhast und dann guckt das halt so unter dem T-Shirt noch raus. Ja. Ja, das war so der erste Schreck damals und das war schon was mich auch fertig gemacht hat, aber jetzt aus heutiger Sicht weiß ich, dass es zwar alles ungeil ist, aber dass es passiert. Und da möchte ich auch gerne nochmal an alle Eltern sagen, wenn Sachen passieren, dann passieren sie. Man kann es in der Regel nicht verhindern. Also es gibt viele Sachen, die man verhindern kann, aber ihr werdet nicht immer zu 100% auf euer Kind aufpassen können und da passieren solche Unfälle. Und das ist mir auch da in diesem Krankenhaus erst bewusst geworden, weil da waren natürlich nur solche Fälle, ne? Und Fälle, die weitaus schlimmer waren. Kinder, die sich einen Kochtopf da halb über den Körper gegossen haben oder auch so, die mit den Händen an einen heißen Ofen gefasst haben und da Verbrennungen hatten, all sowas. Da kriegt man schon einiges mit und da lernt man dann so, dass Sachen passieren einfach und du kannst nicht immer. Aber seitdem, ich meine, du kennst es von mir, wenn ich irgendwo bin und irgendwo stehen heiße Tassen und Becher und es sind Kinder in der Nähe, werdet ihr, auch wenn ich irgendwo fremd bin, ne, wenn ich irgendwo zu Besuch bin, nehme ich immer diese Becher und stelle die in die Mitte des Tisches, dass die Kinder da nicht rankommen. Das mache ich immer. Also wenn ich irgendwo bei euch zu Besuch bin, dann wisst ihr jetzt, warum ich immer heiße Getränke in die Mitte des Tisches stelle. Oder auch genauso, wenn ich am Herd bin. Ihr müsst euch vorstellen, Kinder, die klein sind, ne, wenn die nach oben kommen und es steht auf dem Herd eine Pfanne zum Beispiel, die sehen nur den Griff. Und dann greifen die daran. Mhm. Und dann fällt das runter. Wenn ihr kleine Kinder habt, kann ich euch als Tipp geben, die Pfannengriffe immer nach innen oder zur Wand hinzudrehen, dass sie nicht nach unten, also nach vorne zeigen, zu euch hin, also zu dem Bedienfeld, sondern immer so drehen, dass die Kinder da von unten nicht rankommen, weil die wollen sich überall festhalten, hochziehen, keine Ahnung. Und so kann man vielleicht ein bisschen aufpassen, dass da weniger passiert. Aber wie gesagt, macht euch bitte keine Vorwürfe, wenn doch mal was passiert. So, der Grund, warum wir uns hier heute zusammengefunden haben, also das ist natürlich nicht der einzige Grund, aber ich wollte halt gerne über, ja, jetzt endlich mal, ich habe das ja im Podcast auch schon ab und zu mal angeteased, dass was passiert ist und darüber will ich jetzt einfach gerne mal mit dir sprechen und zwar haben wir ja eben schon gesagt, wir würden es immer so ein bisschen im Wechsel machen, einmal aus deiner Sicht und einmal aus meiner Sicht, was halt passiert ist und willst du denn einfach mal anfangen? Ich nenne euch mal das Datum. Das Datum ist wir schreiben den 30.12.2024. Beschreib doch mal den Tag soweit, wie du dich erinnerst, was passiert ist.
Ja, ich bin halt wie sonst so morgens zum Sport gegangen. Und dann hatte ich halt, es war arme Schulter dran. Und da habe ich erstmal normal trainiert. So, es war alles normal, es war alles gut. Und dann bin ich dann halt zur Preacher Curl Maschine gegangen, um die Arme zu trainieren.
Also Bizeps Curls, ja, genau, quasi. Genau.
Und da war ich halt schon kurz vor meinem letzten Satz, also war schon gut ausgepowert. Und habe ich dann, um die letzte Wiederholung richtig hinzukriegen, richtig angestrengt, so richtig angestrengt. Und habe ich die auch geschafft und auf einmal war es los. Einmal war mir so, hä, was denn jetzt? So auf einmal mein Arm hat, der Arm hat so wenig, hat so gezittert. Also nicht, der war so, würde ich sagen, der, als würde er eigentlich gerade jetzt innerhalb von einer Sekunde einschlafen. Sondern mein Kopf hat wehgetan, ich habe so ein bisschen so getaumelt. Ich wollte dann, dachte ich so, okay, was geht jetzt ab? Kopfhörer abgenommen.
Geh mal ein bisschen dichter ans Mikro.
Hab die Kopfhörer abgenommen.
Oder nimm das Mikro ruhig zu dir, so, sodass du bequem sitzen kannst.
Hab die Kopfhörer abgenommen, weil ich erstmal so klarkommen wollte. Wollte Wasser trinken. Da ist mir die Flasche runtergefallen.
Mit der Hand, die schon nachgelassen hat, oder mit der anderen Hand?
Nee, mit der, schon mit der.
Mit der linken Hand.
Ja, weil ich ja so halte und so aufmache.
Ja, ja.
Dann habe ich die fallen gelassen. Und dann dachte ich so, okay, was geht jetzt ab? Okay, ich rufe meinen Vater an. Da habe ich dich angerufen. Und sag so, ja, das gerade, sagt so, ja, sag mal die Trainer Bescheid, ne? Ja, okay. Dann bin ich wieder aufgestanden, ich habe mich so hingesetzt kurz. Bin ich aufgestanden, habe die Sachen wieder fallen lassen und dann wollte ich die Sachen so greifen, aber es ging nicht, weil die lagen auf dem Boden. Aber es hat sich so angefühlt, als wären die dead vor meiner Nase. Die sind die ganze Zeit hin und her so verschwommen.
Ja, ja, ja.
Und dann bin ich so zusammengesackt, lag auf dem Boden. Und dann kam irgend so ein Typ, hat mir so hochgeholfen und sagt so, kannst du laufen? Ich sag so, ja. Also ich konnte kein Wort draus kriegen, ne? Dann sagt er so, was ist los? Sag so, keine Ahnung. Hat er mich auf so eine Treppe gesetzt. Bei neben der Treppe war so eine Stange, wo man sich festhalten kann, auch mal da richtig schön den Kopf gegengeknallt. Hat gar nicht geholfen. Ich war so, kam ich da nochmal so gegen.
Ja.
Und dann kam der Trainer und wirklich, ich bin dem Trainer wirklich dankbar, ne? Aber in der Situation, ne, er fragt mich Sachen, was hast du gegessen? Weißt du, die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Und ich sag so, ey Bruder, bitte den Krankenwagen, mein Kopf explodiert. Ich habe richtig gemerkt, wie es immer mehr wurde, dieses Blut, wie es immer mehr so wurde. Und mein Kopf, ich hatte das Gefühl, er würde explodieren. Also ich bin wirklich schmerzresistent. Ich habe wirklich wenig Schmerz. Aber das war echt so, als würde der Kopf gleich wirklich explodieren. Und dann stellte er mir die Fragen so, ja, hast du irgendwas gegessen? Was ist dies, was ist das? Sag so, ey, bitte am Krankenwagen und gutes. Ruft er halt an und sagt so nach 2 Minuten, ja, die wollen nicht kommen.
Ja, ich kriege einmal kurz rein. Er dachte halt, und das war halt auch meine erste Vermutung, dass du einfach nichts gegessen hattest und dass du einfach, wie heißt denn das jetzt hier, so ein
Schwächeanfall?
So ein Schwächeanfall hast. Genau, das war seine Vermutung, das war auch meine Vermutung. Deswegen hat er dir diese ganzen Fragen so, bist du unterzuckert oder so, weil das sind ja auch so Symptome, die ist schlecht.
Ja, ich verstehe ja die Fragen, die habe ich in dem Moment, da ich so,
Und du hast gesagt, ich hatte mir auch aufgeschrieben, beschreib mal diesen Schmerz. Also du hast richtig gemerkt, dass da in deinem Kopf was passiert.
Ja,
du hast auf einmal so einen ganz krassen Druck gehabt, oder?
Ja,
wie?
Es hat gedrückt, hat die ganze Zeit wehgetan. Hat so richtig gepocht die ganze Zeit. Es hat richtig wehgetan, als würde es immer enger werden in diesem Kopf.
Ja.
Als wäre da kein Platz mehr. Und es war auch immer zu viel für meinen Kopf, dass er mich einfach hinlegen wollte. So, dann lag ich da die ganze Zeit. Und dann wurde ich auch langsam richtig müde, hab gekotzt. Dann ging es richtig los und so. Ich kann mich noch erinnern, da war dieser Typ, dieser Trainer, und da war noch so eine Frau, die ganze Zeit bei mir hat, die irgendwie meinen Kopf die ganze Zeit gehalten, so. Wollte mich so mäßig so beruhigen, aber ich habe die ganze Zeit gekotzt die ganze Zeit.
Ja.
Und dann kam die irgendwann und ich habe währenddessen die ganze Zeit so rumgebrüllt. Also nicht, ich war so, hey, wo sind die denn jetzt? Wo sind die auch die ganze Zeit, die beleidigt? So, ne? Also ich, wo sind die jetzt die? Also ich sag mal das nicht, ich war in diesem Moment so, ey, wo sind jetzt diese Bastarde? Wo sind die jetzt? Komm mal her jetzt, ey, ich kann nicht mehr.
Ja.
So, und dann, und ich lag da so. Dann kamen die irgendwann, haben mir so Fragen gestellt und so. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr welche. Weil da war ich schon fast weg. Und dann habe ich nur gemerkt, so, ich glaube, die Augen zugehabt. Habe dann nochmal gekotzt, sagen die so, ja, lass alles raus, lass alles raus. Und dann haben die mich halt auf diese Trage so raufgelegt. Und ich habe das nur gespürt, die Augen waren schon zu. Und habe ich nur noch so gefühlt, wie die mich rausfahren zum Fahrstuhl. Weil ich weiß ja, wie das aussieht.
Ja,
ich
kann
mir so vorstellen, okay, wir sind jetzt gerade da und da. Also in den Fahrstuhl rein und dann war ich weg.
Und kannst du dich noch aktiv dran erinnern, dass du denen irgendwie gesagt hast, dass sie mich anrufen sollen? Weil ich habe ja
einen Anruf. Ich habe denen meinen Code gesagt.
Ah, okay.
Das weiß ich noch. Das war meine deren Frage. Die wollten meinen Handycode wissen. Ich habe gesagt, habe denen meinen Code gesagt. Und dann haben die dich, glaube ich, angerufen.
Ja, genau. Okay, also wir machen jetzt mal einen Sprung. Also deine letzte Erinnerung ist jetzt quasi, du bist in diesem Fahrstuhl, Rettungswagen, alles hast du nicht mehr mitgekriegt.
Also nur halt, die mich so runterfahren im Fahrstuhl, dann im Fahrstuhl in der runterfahren, das war so mein letztes Gefühl. Und dann war ich dann ohnmächtig. Und dann bin ich halt dann aufgewacht dann. Was sagst du da halt und Mama? Ja,
okay, warte, da machen wir jetzt erstmal kurz einen, ja, kurzen Break. Mhm. Also, okay, Situation, du bist im Fahrstuhl. Jetzt erzähle ich einmal kurz aus meiner Sicht der Dinge, also wie ich es erlebt habe. Ich kann mich natürlich auch an diesen Anruf erinnern. Und genau das, was du mir beschrieben hast, ich bin ja selber ausgebildeter Fitnesstrainer und deswegen war meine erster Gedanke war auch so, okay, Schwächeanfall. Und ich weiß auch, dass du gesagt hast, so ich kann meine Hand nicht mehr richtig benutzen. Und ich so, sag mal dem Trainer Bescheid. Und dann hast du gesagt, ich glaube nicht, dass ich da noch hinkomme. Dann habe ich gesagt, dann schrei einfach, ruf irgendjemanden, sag dem Trainer Bescheid. Und du so, ja, okay, alles klar, das probiere ich denn, ne? Und dann wir waren gerade bei einer Freundin von Nadine auf dem Geburtstag und dann ist dieses Gespräch, dann haben wir aufgelegt und so. Und ich dachte so, ich habe dir noch gesagt, melde dich, wenn was ist, ne? Und dann haben wir aufgelegt und so. Und wie gesagt, ich dachte jetzt halt auch, okay, das ist jetzt ein Schwächeanfall, da, ne, denkst ja nicht dran, was das sein könnte. Naja, dann nicht weiter drüber nachgedacht irgendwie. Und wie gesagt, durch diesen Geburtstag war ich auch sehr abgelenkt. Und dann, ungefähr eine Stunde später, klingelt mein Telefon und ich werde dieses Telefonat nie vergessen. Das war eine Ärztin, die dann einfach nur gefragt hat, sind Sie der Papa von Philipp? Ich so, ja, ja, was gibt's denn? Ja, Krankenhaus hier sowieso. Ihr Sohn wurde gerade eingeliefert mit einer lebensbedrohlichen Hirnblutung. Und ich so, okay, wo muss ich hinkommen? Und sie dann so, hier, AK St. Georg. Ich so, alles klar, ich fahre sofort los. Und ich weiß nur, das war für mich dann auch wie so ein Film. Mhm. Ich bin noch zu Nadine gesagt, ich habe gesagt, ich muss, gib mir deinen Autoschlüssel, ich muss jetzt sofort los. Es ist was mit Philly passiert. Und ich rufe dich an aus dem Auto. Und dann bin ich zum Auto, hab das dann da ins Navi reingegeben, bin dann sofort losgefahren und das ist total krass. Nadine meinte nur so, fahr vorsichtig. Ich kann mich noch erinnern, dass ich nicht gerast bin, gar nichts. Ich bin ganz normal, habe mich an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten, ganz konzentriert Auto gefahren, weil ich dachte, bringt dir jetzt nichts, wenn ich rase und irgendwie was passiert. Und in dem Moment schon 1000 Gedanken in meinem Kopf. Und dann habe ich Nadine kurz nochmal angerufen, habe ihr gesagt, pass auf, so sieht's aus. Kommt ihr irgendwie nach Hause? Weil ich glaube, ich werde jetzt die nächsten Stunden hier nach Hause kommen. Ja, okay, alles klar. Habe ich das kurz geklärt. Und dann habe ich deine Mutter angerufen. Und deine Mutter und ich, wir haben ja lange nicht telefoniert irgendwie so. Ne? Ich meine, du lebst dein eigenes Leben in deiner eigenen Bude. Ich meine, habe ja keinen Grund, so mit deiner Mutter zu telefonieren. Und wundersamerweise ist sie gleich rangegangen. Sie hat vielleicht auch gespürt, dass irgendwie was ist. Das hatte sie mir irgendwann später auch erzählt. Sie hatte irgendwie ein komisches Gefühl an dem Tag. Naja, und dann habe ich ihr gesagt, so, du musst sofort ins Krankenhaus kommen. AK St. Georg, Philipp hat eine Hirnblutung. Und sie war auch völlig erschrocken und so. Und dann habe ich auch gleich aufgelegt. Und dann haben wir uns ja quasi direkt in der Notaufnahme getroffen. Und ich hatte halt die Hoffnung, das meinte die Ärztin, als ich mit ihr telefoniert habe, dass ich dich vielleicht vorher nochmal sehen kann. Mhm. Aber als ich dann angekommen bin, warst du schon auf dem Weg oder warst du schon im OP und ich konnte dich dann halt nicht mehr sehen. Und ja, dann habe ich mit der Ärztin da gesprochen, die mich auch angerufen hatte. Ich so, was ist denn jetzt? Und sie so, ich kann Ihnen nichts sagen. Mhm. Ich so, ja, aber was passiert jetzt? Ja, Ihr Sohn wird jetzt notoperiert. Rechnen Sie mal mindestens 4 Stunden ein. Ich so, oh, okay, krass. Dann sitzt du da erstmal 4 Stunden. Also ich saß da nicht 4 Stunden. Das Erste, du hattest deine Krankenkassenkarte nicht dabei. Dann dachte ich mir, okay, ich kann mich ja wenigstens ein bisschen nützlich machen in der Zeit. Und ich habe dann einen Beutel gekriegt, da waren deine Sachen drin. Und dein gutes Peso war das, ne? So ein gutes Peso-Shirt. Ja, das mussten sie aufschneiden. Deine Jogginghose haben sie irgendwie so runtergekriegt, aber das T-Shirt mussten sie aufschneiden. Was war da drin? Und da war auch dein Handy drin. Und deine Fitnesskarte hier von deinem Fitnessstudio. Und dann, weiß ich noch, bin ich zum Fitnessstudio bin ich zum John Reed gefahren. Und ich hatte ja dein Handy-PIN nicht. Ich heißt, ich konnte ja niemandem von deinen Freunden Bescheid sagen. Mhm. Ich weiß, wie deine Freunde heißen, aber das hilft mir in dem Moment nicht weiter. Und ich kann mich erinnern, dass ich auf dem Weg zum Auto war und dann hat Oscar angerufen. Ich gucke so auf dein Shoutout. Handy, schau da an Oscar. Und dein Handy war in so einer Tüte drin und ich habe diese Tüte aufgerissen. Und ich so, ja, hier ist Philipps Papa, Philipp liegt im Krankenhaus, Not-OP. Der war natürlich auch völlig geschockt. Und dann habe ich ihm schnell meine Nummer gegeben, weil ich ja dein Handy nicht entsperren konnte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, pass auf, gib mir mal bitte deine Nummer Und dann sage ich dir Bescheid, wenn ich irgendwas weiß. Und dann bin ich ins John Reed gefahren. Und da war dann auch der Trainer und der konnte sich natürlich dann auch genau dran erinnern. Und dann der meinte er so, ja, dann alles Gute, dann hoffe ich ja, dass er jetzt bald wieder da ist. Ich gucke ihn so an so und dachte so, Brudi, ich glaube nicht, dass er hier die nächsten Tage aufkreuzen wird. So, das wird schon ein bisschen dauern. Dann haben wir halt, ich hatte zwar deine Karte, aber ich wusste ja nicht, welcher Spind deiner ist.
Ja.
Und dann haben die da ja 200 Spinde oder was. Dann sind wir an jeden Spind rangegangen, haben geguckt, wo denn das aufgeht. Dann habe ich deine Jacke und deine Tasche.
Mhm.
Und dann meinte ich so, er hatte doch bestimmt seine neuen AirPods. Die hast du ja zu Weihnachten erst gekriegt, eine Woche vorher.
Ja.
Und dann meinte er so, ja, die liegen hier im Büro. Und dann hat er mir das alles gegeben, alles, was er hatte. Und dann bin ich noch zu dir nach Hause gefahren. Und hab dann deine Krankenkassenkarte gesucht, habe ich nicht gefunden oder die war abgelaufen, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
Mhm.
Ja, und dann bin ich zurück ins Krankenhaus gefahren. Deine Mutter saß dann da die ganze Zeit auch und dann saßen wir da in diesem Flur und ich habe
Grillenzirpe.
Bitte?
Grillengezirpe,
ehrlich, ich war in diesen 4 Stunden, glaube ich, 10-mal auf Klo und dann stehst du auf, gehst raus, frische Luft, dies, das. Und ich weiß, wir waren am nächsten Tag mit einer befreundeten Familie zu Silvester verabredet. Und dann habe ich Basti angerufen, mein Kumpel, und habe gesagt, ich glaube, morgen kann ich nicht zu euch kommen. Das habe ihm das also ein bisschen kurz ich wusste ja noch nicht, was mit dir los ist, ne?
Mhm.
Habe gesagt so, aber Stand jetzt kommen wir morgen nicht. Das, also A, will ich da niemandem die Laune verderben, weil mein Gesicht aussieht wie 7 Tage Regenwetter und ich weiß halt nicht, was ist, deswegen kann ich nicht zu Silvester zu euch kommen. Und hat er dann auch sofort verstanden. Und auch nochmal Shoutout an Basti. Basti ist dann tatsächlich auch nach St. Georg gekommen und hat mir noch Süßigkeiten und was zu trinken gebracht, total
Cola.
Lieb. Cola? Nee, es war eine Pepsi. Total lieb. Ich konnte in dem Moment gar nichts zu mir nehmen. Ich habe ein bisschen was getrunken, aber
ja.
Du bist so aufgeregt, weil du halt nicht weißt, was passiert. Und dann sitzt du da und wartest. Und in der Zeit habe ich einer deiner längsten Freunde, Leon, habe dann deinen Instagram-Account geguckt, wem du folgst und wer dir folgt, und habe der Leon angeschrieben. Ich so, Leon, hier, schreib mir mal, ne? Dann hat er mir geschrieben. Und dann habe ich ihm auch Bescheid gesagt und deiner Arbeitskollegin Jasmin, weil ich auch nicht wusste, wie komme ich an deine Arbeit ran. Und ich wusste ja, ich musste am 31. vielleicht noch arbeiten.
Mhm.
Dann habe ich auch Jasmin angeschrieben und ich dachte immer noch so, du kennst das ja, wenn du manchmal Leuten, also ich bin ihr dann gefolgt und habe sie dann auch angeschrieben, aber manchmal landet das doch dann in diesem Spam-Ordner, nenne ich es jetzt mal. Und deswegen habe ich noch eins ihrer Bilder kommentiert, damit sie das wirklich sieht. Da habe ich nur so check your DMs irgendwie, damit sie wirklich, okay, alles klar, dann hat sie mich auch. Da hat sie mir ihre Nummer geschickt, dann habe ich sie halt angerufen und hier möchte ich nochmal ein riesengroßes Shoutout an Jasmin raushauen, weil sie mir ein gutes Gefühl gegeben hat, was zu deiner Arbeit. Sie hat gesagt, du bleibst bei Philipp und ich kümmere mich um alles hier.
Hm.
Sie hat gesagt, ich kümmere mich um die Schule, ich kümmere mich um die Arbeit, Hauptsache Philipp wird gesund, alles andere ist erstmal völlig egal, sie kümmert sich um alles. Deswegen vielen Dank, Jasmin, dass du das gemacht hast, das ist wirklich Gold wert gewesen. Naja, und dann nach 4 Stunden, ungefähr 4-5 Stunden, kam dann die operierende Ärztin, hat uns dann abgeholt. Und dann sollten wir hochkommen. Also du lagst ja dann auf dieser Intensivstation und da muss man durch so eine Schleuse, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, wir mussten uns so OP-Zeugs anziehen, Maske aufsetzen und uns dann da anziehen. Und da sollten wir dann hinkommen. Und dann, wie die Ärzte halt so sind, denn ja, das und das und das und du sitzt da und du willst eigentlich nur diesen einen Satz hören, es ist alles gut.
Mhm.
Dieser Satz kam aber nicht.
Mhm.
Und dann sitzt du da und sie erklärt das alles und du verstehst nur die Hälfte.
Ja.
Und dann kam auch ein Satz, der dann kam, war, ja, und das Gericht ist auch informiert wegen der Vormundschaft. Ich so, wie, was Vormundschaft? Wir sitzen doch hier, seine Mutter sitzt hier, ich sitze hier, wir sind doch die Vormünder. Nein, nein, nein. Ihr Sohn ist über 18, damit sind sie raus. Das heißt, es wird im Eilverfahren gerichtlich ein Vormund für dich bestellt, der für dich, weil du ja im Koma lagst, entscheiden kann, was passiert. Deswegen an alle, die Kinder haben, das möchte ich einmal kurz dazwischen schieben, wenn eure Kinder 18 geworden sind, ab dem Tag habt ihr nichts mehr zu sagen, es sei denn, ihr haltet das schriftlich fest. Es gibt Vorsorgevollmachten, und Patientenverfügung, alles, macht das für eure Kinder, sobald sie erwachsen sind, weil ansonsten seid ihr raus. Das hat sich bei uns nachher geklärt, weil als du, da kommt gleich noch zu, wo du nachher später wach bist, hast du mich als deinen Vormund bestimmt Und dann habe ich auch einen Betreuerausweis da für dich bekommen und hätte dann für ein halbes Jahr lang alle Entscheidungen treffen können, die dich angehen, wie deine Therapie aussehen soll, alles. Also ich hätte es entscheiden dürfen. Ja, aber das sind halt Sachen, die man erst hinterher weiß. Wusste ich vorher nicht. Ich dachte, solange ich dein Vater bin, solange bis ich nicht mehr bin, bin ich für dich befugt. Mhm. Bist du nicht. Gut, verstehe ich auf der anderen Seite vielleicht. Es gibt ja auch Kinder, die sich mit ihren Eltern entzweien. Und da möchten denn die Kinder vielleicht nicht, dass sie es entscheiden. Verstehe ich schon. Aber bitte kümmert euch darum. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und du, in unserer Geschichte, schläfst du jetzt gerade noch. Mhm. Also dann hat sie uns das alles erzählt. Ich habe kein Wort verstanden von dem, was sie gesagt hat. Und dann sind wir du lagst halt in diesem Intensivbereich, da in dieser Intensivstation, auf dieser Intensivstation alleine. Und dann hat sie ja gesagt, ja, er schläft jetzt noch hier, OP, dies, das. Und dann kommen wir so rein und das war der Moment, wo alles so in meinem Kopf zusammengebrochen ist. So das ist auch das Bild, was ich aus meinem Kopf nicht mehr rausgekriegt habe. Wir beide tierisch angefangen zu heulen irgendwie. Ne, man sieht, du wirst beatmet, 1000 Schläuche und so. Und dann habe ich natürlich auch gesehen, linke Hand, dass die so ein Handtuch zusammengerollt haben und dir das in die Hand gegeben haben. Und da war mir dann auch schon klar, das machst du halt bei Schlaganfallpatienten. Mhm. Ich weiß nicht, warum sie es machen, ob die damit die Hand nicht verkrampft oder sich so reinbohrt. Ich habe keine Ahnung. Also wenn da jemand Ahnung von hat, kann er gerne Bescheid sagen, warum das so ist. Aber ich habe halt gesehen und ich kannte das aus meiner Zivi-Zeit. Und da war mir auch schon gleich klar. Und dann hat deine Mutter hat sich dann auf die gesunde Seite in Anführungszeichen gestellt, hat deine Hand gehalten. Ich habe mich dann auf die andere Seite und habe dann auch deine Hand gehalten. Und dann liegst du da halt einfach und du saßt halt und das ist halt so krass. Das hat deine Mama auch gesagt. Er sieht halt aus wie Philipp, nur als wenn er schläft. Mhm. So sahst du halt auch aus. Du hast halt einfach geschlafen. Du wurdest zwar beatmet und hattest 1000 Schläuche an dir, aber du sahst halt einfach aus wie du. Du sahst halt einfach sehr müde aus. Mhm. Ja. Und dann hieß es erstmal, okay, wir haben diese Blutung gestoppt und jetzt müssen wir morgen mal MRT machen und dann gucken wir weiter. Und dann fand ich auch ziemlich krass, wir haben eine Telefonnummer gekriegt und wir mussten ein Passwort sagen, damit ja nicht jeder anrufen kann und sich nach deinem Gesundheitsstand erkundigen kann. Und dann habe ich halt dieses Passwort, habe ich mir irgendwas ausgedacht, genau, der Name von deinem Opa war es. Und ich musste dieses Passwort nicht einmal sagen. Das war auch total merkwürdig. Jedes Mal, wenn ich angerufen habe, ja, hier, alles gut, bla bla bla. Ist doch gut, alles klar, gut, dass wir das geklärt haben. Und dann habe ich am nächsten Tag angerufen, habe gefragt, so, wie sieht's aus? Und die Besuchszeiten auf dieser Intensivstation sind auch immer sehr strikt. Ich glaube, von 15 bis 18 Uhr nur. Das heißt, ich konnte nicht am nächsten Tag gleich hin dich besuchen. Und das war dann genau der 31. Und dann meinten die, ja, wir mussten nochmal nachoperieren, weil das nochmal nachgeblutet hat. Das war dann die zweite OP. Ich so, gut, alles klar. Und dann meinten sie aber wir werden heute Nachmittag versuchen, ihn aufzuwecken. Gut, ich dann deiner Mutter wieder Bescheid gesagt, wir dann wieder ins Krankenhaus gefahren, wieder ne, durch diese Schleuse angezogen, zack, 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 zack. Und dann meinten sie, er kommt jetzt langsam. Und dann weiß ich noch, dass ich dann neben dir stand und Grey's Anatomy, keine Ahnung, diese ganzen Arztserien, wenn jemand aus dem Koma erwacht, ist es nicht wie im Fernsehen. Er schlägt nicht die Augen auf, guckt ein bisschen verträumt in eure Augen und fragt, was ist passiert? Nein, Leute, das passiert nicht. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch bei jedem anders. Ich kann nur sagen, bei dir war es, du hast total verkrampft, bist total steif geworden. Du hast gesehen, dass deine Augen total gezittert haben, deine Adern an deinem Kopf total, also du hast richtig gemerkt, du bist extremst verkrampft. Mhm. Und ich weiß noch, ich habe dich runtergedrückt aufs Bett, weil ich echt Angst hatte, du kommst da hoch. Mhm. Habe ich dich so aufs Bett gedrückt und dann haben wir geklingelt so und dann kamen halt auch gleich die Schwestern und die Ärzte und dann meinten, guck uns mal an, das ist normal. Ich so, das ist schön, dass das normal ist, aber ich habe gesagt, ich würde den Raum gerne verlassen, weil mich das so fertig gemacht hat, dieses, und das sind diese zwei Bilder, nee, es gibt drei Bilder, die ich nicht mehr loswerde. Das ist das, wo du da liegst im Koma, dann dieses Aufwachen, wie du da verkrampft liegst, ne, und ich bin ja so machtlos, ich konnte ja gar nichts machen. Ich habe dich dann nur so runtergedrückt und habe so, okay, alles klar. Und dann bin ich rausgegangen und dann haben die gesagt, ja, es ist ein völlig normales Verhalten, aber dann meinten sie auch, du bist noch nicht so weit, sie würden dich noch ein bisschen schlafen lassen, vielleicht versuchen wir es später nochmal, okay, alles klar. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann fahren wir jetzt nach Hause wieder, es ist Silvester, was sollen wir jetzt hier machen? Mhm. Ja, und dann sind wir dann halt nicht zu dieser befreundeten Familie gefahren, sondern Nadine hatte dann Sonja gefragt, die wir auch mit ihren Kindern alleine Silvester, ob wir Silvester da verbringen können. Das war am Abend davor, war es ja recht schön. Und ich habe gesagt, ich mache das, aber ihr braucht von mir heute hier nichts erwarten. Ich saß wirklich die ganze Zeit nur auf der Couch und habe Löcher in die Wand gestellt. Ich habe auch von der Nacht, vom 30. auf den 31. nicht eine Sekunde geschlafen. Ich war die ganze Nacht wach, obwohl ich natürlich körperlich auch total fertig war und total angespannt war. Ich war völlig fertig. Lag ich denn da auf dem Sofa total fertig. Dann kam irgendwann dieser Anruf, um 21 Uhr ungefähr, und dann meinten sie, du bist jetzt wach. Und dann meinte ich so, ich weiß, es ist keine Besuchszeit, aber kann ich nochmal vorbeikommen? Meinten sie, ja, komm, kommen Sie mal vorbei. Und dann bin ich auch wieder ganz vorsichtig, langsam zu dir gekommen. Und dann bin ich, weiß ich noch, habe ich mich angezogen und bin dann rein. Und dann hast du mich gesehen und wir beide haben zusammen geweint. Du hast mich dann umarmt. Und in dem Moment war mir klar, dass du im Kopf der Alte bist. Dass du erkennst mich, du handelst emotional, du checkst, okay, irgendwas ist da passiert, du umarmst mich, du weinst, okay, alles. Und das war für mich, natürlich so schlimm wie der Moment war, war das aber auch schön zu sehen, dass du mich erkennst, dass du weißt, okay, alles klar. Genau. Und dann war ich irgendwie eine Stunde da, du bist immer wieder eingeschlafen, total immer wieder eingeschlafen, was ja auch völlig normal war. Und dann bin ich dann halt abends wieder los. Und jetzt würde ich die Geschichte gerne wieder an dich übergeben. Kannst du dich an den Moment des Aufwachens irgendwie erinnern?
Ja. Das war wie im Film, aber.
Ja.
Ich bin aufgewacht so. Und ich habe es mir wahrscheinlich nicht gesagt, aber ich war wirklich so, what the fuck? Also ich war wirklich so, was denn jetzt? Weißt du?
Ja.
Ich war im Krankenhaus so, ich war im Fahrstuhl da am runterfahren mit, und auf einmal war ich ja eingeschlafen und wach auf einmal so Schläuchen auf. Ich habe mich so, what the fuck, was geht denn jetzt ab? So, das war dann so für mich, was ist denn jetzt los? Aber dann war für mich, da habe ich auch schon ein bisschen gemerkt, okay, was ist mit meinem Arm nicht richtig? Und da kam mir diese Grey's Anatomy Knowledge wieder. Ich bin alles durchgegangen, was passieren konnte. Aneurysma, vielleicht Tumor, der auf meinen Kopf gedrückt hat. Ich bin so viele Sachen durchgegangen, weil ich durch diese Serie, die ich mit meiner Mutter, seitdem ich 8 bin, geguckt habe, immer so viele Sachen mitgenommen habe. Und dann bin ich alle Sachen durchgegangen, die das sein könnten, das könnte es sein.
Ja.
Aber ich wusste natürlich nichts zu 100%.
Ja.
Und dann kamen die halt zu mir und dann meinte ich einfach so, ja, ruft einmal meinen Vater an. So, und dann haben die halt angerufen. Also ich war schon so, ich wusste, ich habe mir so Szenarien ausgedacht, was so
ausgedacht. Aber haben die dir gesagt, was passiert ist?
Die haben halt auch mit Fachbegriffen, so die ich irgendwann nicht gecheckt habe, weil die auch selber das nicht so richtig verstanden haben.
Ja.
Und die wussten es ja, glaube ich, auch noch gar nicht richtig, oder?
Woher die Blutung kam. Ja, nee, weiß ich ganz ehrlich.
Ich glaube, die wussten es erst, nachdem die das Blut rausgenommen haben.
Ja, ja, genau.
Und dann haben die nochmal ein MRT gemacht. Ja, genau, und da haben die erst gesehen, dass er so ein Nächster war.
Ja,
da
genau.
Wussten die es ja erst.
Genau, das kann sein.
Deswegen haben die mir auch noch nicht, deswegen war ich auch so, ich wusste es noch nicht so genau. Und dann meine ich halt, ruft ihn einfach mal an. Und dann kamst du dann. Und dann, ich habe nur gesagt, ich kann meinen Arm nicht bewegen.
Ja, das habe ich dann.
Ja.
Naja, und dann, ja, Silvester. Bin ich dann am 1. bin ich dann wieder zu dir gefahren. Da war deine Mama dann auch schon mit dabei. Also genau, am 31. war deine Mutter dann nicht mehr mit. Ich hatte sie zwar gefragt, ob sie möchte, aber sie meinte, sie kann nicht, klebt hier am Stuhl fest, ey, was ist denn hier los? Nee. Auf jeden Fall meinte sie dann, nee, fahr mal irgendwie. Und dann am 1. waren wir dann beide zusammen und ich weiß, du bist so aufgewacht und dann so, habe ich irgendwas verpasst? Nee, habe ich gesagt, du hast nichts verpasst. In der Zwischenzeit hatte ich auch mehrere Telefonnummern. Ich hatte die von Oscar, von Leon und von Pascal und die von Jasmin. Und ich habe halt immer allen die gleiche Nachricht geschrieben.
Hast du auch eine Gruppe gemacht?
Und dann habe ich nachher mit den Jungs eine Gruppe gemacht. Und ich dachte, okay, Jasmin, weil die ja zu deinem Arbeitskreis gehört, habe ich dann, weil ich mit ihr noch andere Sachen geklärt habe, habe ich dann ihr persönlich mehr geschrieben und mit deinen Jungs aber so eine Gruppe. Weil die natürlich auch immer, ne, wie geht's dir, was ist los und keine Ahnung was. Und die wollten natürlich dann auch immer wissen, was los ist. Habe ich denen halt dann immer geschrieben. Ja, und am 1. war dann wirklich so, habe ich irgendwas verpasst? Und das war dann schon ganz gut zu wissen, dass du im Kopf auch so ein bisschen klar bist und der Alte bist. Und ich glaube, du hast dich schon am 2. Tag beschwert. Ich kann hier nur auf dem Rücken liegen. Das ist richtig scheiße. Alles tut weh.
Ja, vor allem mit dem Arm auch die ganze, wie so, weißt du, wenn ich den so durch die Gegend.
Ja, das war halt wie so ein tauber Arm irgendwie. Und das fand ich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Du hast es. Das meinte nachher die Schwester auch. Sie hat noch keinen Patienten erlebt, der halbseitig in dem Moment so gelähmt ist und sich so bewegen konnte. Du hast halt einfach dich komplett, du hast dich wirklich um 360 Grad gedreht manchmal. Du warst total eingewickelt in diese ganzen Kabel, weißt du, weil du auf einmal auf dem Bauch lagst, weil du einfach bequem liegen wolltest und nicht immer so.
Das habe ich gar nicht gejuckt.
Ja, das
habe ich auch gar nicht gespürt. Also ich habe zum Beispiel auf der linken Seite die ganzen Kabel.
Ja, hast nicht gemerkt.
Das habe ich nicht, also ich habe es gemerkt, das habe ich nicht es war so, okay, ich merke einen Druck, aber es hat, ja, hat nicht wehgetan, also juckt mich das jetzt nicht.
Es war
ich die ganze Zeit so tütütütüt, weil welche Kabel rausgeflogen
dieses
sind.
Dieses Gepieper auch die ganze Zeit, weißt du? Und das ist ja auch immer alle Leute, die jemanden im Krankenhaus besuchen. Du hast ja auch immer, da piept was, weil irgendwas außerhalb des Normbereichs ist, keine Ahnung was, ne? Aber immer jedes Mal, wenn es irgendwie anders piept, auf einmal so Panik, oh, hier, roten Knopf drücken. Und dann kommt aber irgendeiner an, drückt so ganz lahm auf irgendeinen Knopf. Ja, das ist das und das, alles gut, ne? Genau, dann warst du ja auf dieser Intensivstation da alleine, in diesem Intensivzimmer. Und dann haben die dich ja auch relativ schnell auf dieses Zimmer verlegt, wo ja zwei Betten waren. Aber da lagst du am Anfang ja auch alleine. Und da haben uns dann die Ärzte so ein bisschen abgeholt und haben uns dann erzählt. Und jetzt einmal kurz ein Disclaimer. Das ist alles gefährliches Halbwissen hier. Also wir sind beide keine Ärzte und wir haben uns das alles erklären lassen. Aber wir haben ganz viel auch vielleicht nicht richtig verstanden. Und zwar, es ist kein Aneurysma, was du hattest. Ich habe mir auch deinen Arztbrief nochmal durchgelesen, deinen Entlassungsbrief. Das ist eine sogenannte arteriovenöse Malformation. Und das ist eine, das ist ganz, ganz wichtig, eine angeborene Fehlbildung der Blutgefäße, bei der Arterien direkt mit den Venen verbunden sind, ohne dazwischenliegende Kapillaren. Das ist Wikipedia. Man muss sich das Ganze so vorstellen, und das sieht man auch auf dem MRT-Bild. Es sieht halt einfach aus, diese Ader, wie ein Wollknäuel. Das ist halt einfach ein riesen Wollknäuel gewesen. Das war auch relativ groß, da stehen auch die Zentimeteranzahlen. Und das ist halt einfach geplatzt. Da das angeboren ist, das haben die uns gesagt, und das war mir auch ganz wichtig, das zu wissen. Du hast nichts falsch gemacht jetzt, ne? Also ich habe auch den Arzt gefragt, kommt das vom Sport? Und er meinte, nö, das kommt nicht vom Sport, das wäre so oder so passiert. Die Frage ist.
Das war aber der Auslöser.
Das war vielleicht der Auslöser, aber
hat er auch. Das wäre aber in derselben Sekunde passiert, oder wie?
Nein, es hätte, also ob das durch die Anstrengung des Sports passiert ist.
Oder durch die Anstrengung des Kackens, das wäre.
Genau, hätte auch im Klo passieren können, wäre nur ein bisschen scheiße gewesen.
Wortwörtlich?
Wortwörtlich, weil dann wärst du alleine gewesen. Und, ja, also dann haben die uns halt gesagt, so, das ist das und das. Und in zwei Wochen später, am 16.01., würden sie das operieren. Und zwar sieht die ganze Geschichte so aus, dass sie das sogenannt embolisieren. Das heißt, sie führen einen Katheter ein, über die Ader, durch die Leiste. Ja. Genau. Und dann muss man sich das vorstellen, dass die Zugänge zu diesem Wollknäuel verstopft werden, dass da kein Blut mehr reinfließt. Das wird dann von mehreren Seiten gemacht. Und im nächsten Step wird das dann rausoperiert. Da kommen wir aber später nochmal zu. Aber das ist das, ja, das war unsere Diagnose. Dann lagst du halt da auf dieser anderen Intensivstation. Und ich weiß noch, ich hatte deine AirPods, habe ich mit nach Hause genommen, weil ich dachte so, gut, mit einer Hand kriegst du das nicht gut hin. Ich gebe dir ich habe ja diese AirPods, wo du in jedem Ohr einen hast. Und ich weiß noch, ich war so paranoid, ich habe die komplett gereinigt und desinfiziert, weil ich dachte so, der Junge darf jetzt nichts irgendwie kriegen, so, weißt du, so Gehör nah am Gehirn, nicht, dass er da irgendeine Infektion kriegt und ich dann schuld bin. Ich habe diese AirPods alles, ne, und habe die dann da mitgegeben. Und das war, glaube ich, am zweiten oder dritten Tag. Wir haben dich jeden Tag besucht und eigentlich hast du aber die meiste Zeit irgendwie nur geschlafen. Aber es war auch ganz geil, auch schon am ersten Tag schon irgendwie, am 31. Nee, am ersten nachher. Du, Handy.
Ja, ich musste Jan anrufen, Jan hatte Geburtstag.
Genau.
Den habe ich dann angerufen und dann mache ich so, jo, alles Gute, aber dann habe ich das auch erzählt. Dann mache ich so, ich gehe dir meinen Vater, weil ich kann es nicht erklären.
Ja, genau. Dann habe ich bestimmt mit Jan noch telefoniert und den habe ich dann auch in die Gruppe mit aufgenommen, denn das war dein alter Ausbilder, ne?
Ja,
Jan, genau. Ja. Vom PSA-Zeiten, ne?
Ja, vor Jasmin.
Genau, genau. Und dann habe ich dem das auch alles nochmal erzählt. Und ich weiß noch, du lagst da und hast immer gepennt und dann meinst du, langweilig. Ich so, ja. Dann hast du nur gesagt, gemischtes Hack.
Ja.
Ich so, was? Und gemischtes Hack. Und deine Mutter guckt mich an, er will Hack? Ich so, nee, ich weiß, was er will. Dann habe ich dir so einen AirPod reingesteckt und hab dir einfach gemischtes Hack irgendwie angemacht. Dann hast du 10 Minuten gehört und hast dann aber die ganze Zeit. Also es waren so ein paar Tage, die du wirklich fast nur geschlafen hast irgendwie. Und was ich aber trotzdem beeindruckend fand, wenn du dann wach warst, wie du dein Handy trotzdem bedienen konntest, ne? Auch so mit Face-ID und zack, 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 zack.
Ja, ich konnte nicht lesen.
Nee, du konntest nicht richtig lesen, das haben wir, aber du konntest das Handy bedienen. Und ich weiß noch, ich habe dir jeden Morgen und zwischendurch und jeden Abend geschrieben. Und ich weiß noch, die erste WhatsApp, die ich von dir nach dieser Aktion gekriegt habe, da war ich mit Joshi gerade bei Ernstings Family, weil wir irgendwie einen Schlafanzug oder was für ihn kaufen wollten. Und du hast einfach nur ein Herz geschickt, ne? Und ich, ohne Scheiß, ich habe diese WhatsApp gekriegt und ich hab geheult. Ich habe geheult. Einfach nur, weil ich gesehen habe, dass du mir schreibst. So, ne? Hab mich tierisch gefreut. Und ich weiß auch, dann hast du mich auch irgendwann mal angerufen. Und dann hast du gefragt, ob ich dich besuchen kann. Die Schwester hat dir das Telefon gegeben. Dann meinst du, ich fahre sofort los. Und sie so, hey, ganz ruhig. Zu den Besuchszeiten. 15 Uhr irgendwie. Ist so, gut, alles klar, ich bin dann da. Es war noch relativ am Anfang. Und irgendwann hattest du ja dein Handy. Und ich weiß auch, du hast ja nachher irgendwann das Zeitgefühl verloren. Und ich weiß noch, mein Handy war natürlich immer an, permanent, Tag und Nacht. Und irgendwann hast du mich nachts mal angerufen, um 3 oder so. Mhm. Und ich natürlich, ich stand im Bett, was ist los? Ja, ich hätte gerne eine Muschelnudelsuppe. Ich so, was? Ja, ich habe Hunger auf so eine Muschelnudelsuppe. Ich so, alles klar. Ich also nächsten Tag da losgefahren, dir diese Muschelnudelsuppe gekauft, und hab die dann hier zu Hause warm gemacht und hab die dann mitgegeben und hast die dann noch gegessen. Und aber da, du meinst halt so, ich so, du hast mich heute Nacht um 3 angerufen. Habe ich nicht geschnallt. Und das war aber wirklich, wirklich jedes Mal, wenn mein Telefon geklingelt hat, immer sofort im Bett gestanden. Ich so, okay, alles klar, was ist los, ne? Yes. Ja, genau. Und dann hast du da aber auch schon Physiotherapie oder Ergotherapie gekriegt und hast ja dann
die
auch.
Die haben zum Beispiel, ich sollte irgendwas essen die ganze Zeit, das war richtig eklig.
Was solltest du?
Apfelmus essen oder so einen ekligen Kuchen, der so richtig dry war. Also gar nicht gebockt, deswegen habe ich auch Bock auf diese Suppe gehabt. Mhm. Weil das war auch richtig nervig. Ich bin nass aufgewacht. Ich wollte nur einen Apfel haben. Den haben wir nicht.
Ja.
Das habe ich dann richtig. Deswegen habe ich auch Bock auf diese Suppe, weil ich wollte irgendwas essen. So, aber es ist nicht gebaut. Ich durfte nichts richtiges essen, die haben nicht zu essen gegeben.
Ja, ja. Naja, das stand ja auch auf dem Zettel so, weil die hat natürlich nach Schlaganfall-Symptomen irgendwie, ne, mit Schlucken und all so ein Kram, nicht, dass du dann da dich verschluckst und dann erstickst, das wäre natürlich auch ungeil gewesen.
Ja.
Naja, aber dann haben sie auch schon so ein bisschen Ergo mit dir gemacht. So, ne? Du hast am Anfang sehr, sehr verwaschen gesprochen.
Mhm.
So, dass man dich schwer verstehen konnte. Und das hatte ich ja auch gelesen. Bei Schlaganfallpatienten, dass es für die Schlaganfallpatienten total frustrierend ist, weil in deinem Kopf ist es ja, du hörst es ja klar, was du sagst. Weißt du, wenn du sagst, gib mir mal den Apfel, dann hört sich das für dich an, als wenn du sagst, gib mir mal den Apfel. Ich höre aber, weißt du, das kann ich total verstehen, dass das frustrierend ist. Und dann haben die dich ja nachher relativ schnell auch auf ein Einzelzimmer verlegt und da nochmal Shoutout an Vanessa, die hat zu der Zeit in dem Krankenhaus gearbeitet, die hat es uns ermöglicht, dass du ein Einzelzimmer kriegst für den gesamten Aufenthalt, was natürlich ganz cool ist, weil du konntest dich wirklich nur auf dich konzentrieren, konntest Besuch anfangen, wie du wolltest und hast auch ein bisschen besseres Essen bekommen oder hast zumindest die Wahl, was das Essen angeht und warst dann halt auch in diesem Einzelzimmer. Wie gesagt, ich habe dich jeden Tag besucht und irgendwann durften dich dann ja auch nicht Familienmitglieder besuchen. Ich weiß noch, dann kam Leon. Leon hat glaube ich, den halben Butni leer gekauft. Und
da kommen wir mit so einem Feuerzeug.
Da kommt Leon an. Shoutout an Leon, bester Mann. Kommt er an mit einer Duftkerze und einem Feuerzeug. Ich gucke Leon so an. Ich so, Diggi, das ist ein Krankenhaus. Du darfst hier keine Kerze machen. Ach, okay. Dann auch noch Naschkram, alles total süß. Und ich habe die Kerze und das Feuerzeug dann lieber mit nach Hause genommen, weil ich wollte nicht, dass da. Aber kiloweise Süßigkeiten. Und dann kam ja nach ein paar Tagen auch Jasmin zu Besuch. Und die hat ja dann von den ganzen Kita-Kindern gemalte Bilder, Genesungswünsche.
Auch riesig.
Riesig. Die kam da mit so einem riesen Beutel. Dein Schrank war voll mit Süßigkeiten, Keksen und allem. Und dann weiß ich noch, dann kam ich weiß nicht, wie viele Tage das her war, nachdem das passiert ist. Und dann komme ich irgendwann, auf einmal stehst du da. Im Zimmer so. Und du hast ja dann du hattest ja so einen Klowagen, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Den hast du dann so als Rollstuhl benutzt und bist ja damit auf Klo gegangen. Auf einmal stehst du. Und ich am liebsten, leg dich hin, du kannst doch hier nicht aufstehen. Er so, jetzt entspann dich mal, ich stehe jetzt hier und ich gehe doch schon die ganze Zeit. Er so, wie du gehst.
Ja, ich konnte das nicht nur so rumsitzen.
Ja, also verstehe ich auch total, aber in meinem Kopf hat das überhaupt so. Ich so, wow, krass, was geht, ne? Mhm. Und ich habe ja dann auch Videos von dir gemacht, so von hinten, wie du halt so die Gänge runtergehst und so. Und da war ich auch echt beeindruckt, wie schnell du das schon konntest. Und da auch nochmal ein Shoutout an alle. Also es wussten viele von meinen Freunden, Sabine zum Beispiel, und die haben mich jeden Tag gefragt, wie es dir geht, welche Fortschritte du machst und so. Mhm. Da möchte ich mich wirklich nochmal für bedanken. Und wenn ich manchmal kurz angebunden war, bitte nicht böse sein. Man ist da natürlich total mit sich und dem beschäftigt, was passiert ist. Und aber ich habe mich wirklich darüber gefreut, dass ihr da mich begleitet und dass ihr auch wirklich diese Hilfsangebote, dass ihr das wirklich ernst gemeint habt. Da auch nochmal vielen Dank. Naja, auf jeden Fall bist du ja dann ja da schon fleißig über die Station gelaufen, hast da jeden Tag dein Training da genossen und dann hatten wir nachher auch mal einen Rollstuhl ausgeliehen.
Ja.
Und dann waren wir, glaube ich, das erste Mal ja auch mit Jasmin
Ja, ich muss euch sagen, ich fand's echt, also ich sag ehrlich, das wäre Jasmin nicht jeden Tag da gewesen und nicht du, ich wäre ehrlich, ich wäre jetzt nicht hier, glaube ich.
Ja.
Dass wirklich Jasmin wirklich jeden Tag da war, meine Mutter jeden bis jeden zweiten und du, ich wäre sonst echt nicht hier. Weil ich wäre da, ich war ja wirklich sehr depressiv.
Absolut verständlich.
Weil wenn du in 21, du kannst nicht mehr laufen, du kannst den Arm nicht bewegen, du liegst da die ganze Zeit alleine. Und weißt du, wenn da nicht Jasmin gewesen wäre, hätte mir das und das erzählt oder was auch immer, hätte mich so ein bisschen update gehalten. Dann wüsste ich auch nicht, was ich hätte machen sollen, weißt du?
Verstehe ich total. Ich weiß auch noch, dass ich glaube, relativ schnell irgendwie ich gesagt habe, ey, wir kaufen dir jetzt ein iPad. Und dann habe ich ja da den iPad gekauft und habe da meinen Datentarif raufgespielt, dass du den ganzen Tag so Verbindung hast auch irgendwie. Du warst ja dann auch im Discord irgendwie und hast ja auch mir erzählt, dass du einfach nur deinen Freunden zuhörst zum Einschlafen, dass du nicht dieses Gefühl hast, allein zu sein. Ich konnte ja auf meiner App immer sehen, wie der Datenverbrauch war. Und dann konnte ich sehen, dass du 12 Stunden am Tag irgendwie Netflix, YouTube, alles so. Und ja, das fand ich schon wichtig, dass du da irgendwie eine Unterhaltung hast, irgendwie, dass du da nicht eingehst. Das war mir auch ultra wichtig, dass wir dir dieses iPad da besorgen. Ja, und genau, dann ja, sind die Tage so ins Land gezogen, sag ich jetzt mal. Und dann hieß es ja 16.01. die große OP. Dann, und da weiß ich noch, erstmal möchte ich auch nochmal ein riesengroßes Shoutout an die beiden Ärzte, die dich operiert haben. Es waren zwei. Einmal der sogenannte Kathetermann und dann halt der andere Operateur. Und ich weiß, die sind einen Tag vorher reingekommen.
Ja, und haben die alles mit Risiken und so.
Genau, mit den Risiken, was sie ja machen müssen. Und dann fing der Kathetermann, nenne ich ihn jetzt nochmal, der Arzt. Nee, erst war der andere da. Und dann meinte ich so, bitte erklären Sie es einem Kleinkind. Weil dann fängt die wieder an, ja, und dann machen wir hier einen Schnitt und da einen Schnitt und dann machen wir das so und so. Und du sitzt ja da.
Das ist kein Wort.
Du verstehst ja kein Wort, hast ja keine Ahnung davon. Dann habe ich gesagt, bitte erklären Sie es einem Fünfjährigen. Und dann hat er den Zettel umgedreht und hat angefangen, es mir aufzumalen. Und dann habe ich, auch verstanden. Dann hat alles aufgemalt und dann so und dann so. Ich so, ah, alles klar. Und ich weiß noch, du, dieses Gespräch ging eine halbe Stunde oder so und du bist nach 3 Minuten, hast einfach so in der Gegend rumgeguckt. Ich dachte so, es interessiert den Jungen einfach gar nicht. Du hast ja auch keine Option so,
ja,
weißt du?
Ja, okay, erzähl.
Ja.
Und dann, weil die Wange ist einfach so, mir ist der Vorgang irgendwie egal gewesen, macht einfach, dachte ich mir so.
Und du hast dann alles unterschrieben und so, ja, mach. Und dann, die Risiken sind ja auch immer, ne, du kannst dabei sterben, der kann das und das und das. Und du so, ja, ist klar, ich habe ja eh keine Wahl. So hast du das unterschrieben. Ja, mach ich. Und aber diese beiden Ärzte haben mir so ein extrem gutes Gefühl gegeben, weil die beiden haben früher am UKE zusammen operiert, die kennen sich irgendwie seit 100 Jahren und operieren und für die ist das ja, die machen das häufig und täglich und die haben halt auch gesagt, das liegt alles gut, das kann man alles gut operieren und wir haben gestern erst eine 80-jährige Oma operiert und davor ein 5-jähriges Kind und alles gut verlaufen und so. Die haben mir wirklich ein gutes Gefühl gegeben und die wissen, was wir machen. Und ich weiß noch, dann haben wir gesagt, okay, morgen geht's los und du warst ja relativ früh dran irgendwie und dann habe ich gefragt, ob ich dich besuchen kann vorher noch. Und ich weiß noch, ich bin denn natürlich die Nacht wieder wenig geschlafen. Und dann habe ich mir einen Wecker gestellt, bin dann losgefahren, bin dann zu dir gefahren. Und dann war ich so der Erste auf der Station, weißt du, die anderen haben da alle noch geschlafen. Ey, du hast einfach gepennt, ne? Das war dir so egal. Ich so, ich bin jetzt da. Hast weiter geschlafen. Dann kam deine Mutter irgendwann, du pennst. Ich so, Alter, der wird gleich nochmal am Gehirn operiert. Der pennt einfach, das juckt den gar nicht. Und dann habe ich mir dein iPad geschnappt, habe gesagt, so, ich nehme das jetzt hier, damit ich hier Unterhaltung habe. Ich habe gesagt, ich gehe hier aus diesem Krankenhaus erst raus, wenn alles vorbei und wieder gut ist, ne? Hab mir dann freigenommen an dem Tag auch. Ja, und dann haben wir dich dann zusammen zum OP dann oder Richtung OP gebracht und du warst echt total cool, so irgendwie so, ja, okay, einmal umziehen bitte, umgezogen und dann, ja, dann geht's los, haut rein. Ja. Wir sehen uns in 8 Stunden, so ungefähr, ne? Ja, und dann saß ich da in diesen, die hatten so eine Lounge, so mit Sesseln und so, ey, und dann saß ich da und ich hab King of Queens, erst habe ich Squid Game, die ganze Staffel durchgeguckt, danach habe ich den King of Queens geguckt einfach, um mich abzulenken. Und zwischen
Limoneneis!
Limoneneis! Genau. Und dann habe ich den Arzt gesehen, der dich zuerst operiert hat, weil du konntest da, wo ich saß, aus dem Fenster gucken, zur Kantine hin. Und dann ich natürlich geguckt, wie so ein Adlerauge, irgendwie versucht, so seinen Blick zu deuten, irgendwie, alles gut, so. Ne? Und ist dann so lang gegangen, aber ich wollte ihn halt auch nicht fragen und nicht stören und so, keine Ahnung. Und dann wusste ich, okay, er ist fertig, das heißt, du bist jetzt beim nächsten Arzt. Also der erste Arzt, der Kathetermann, der hat halt diese Embolisation gemacht, hat das alles stillgelegt, in Anführungszeichen, und der zweite hat das dann rausgeholt, dieses Teil, und hat dann da alles gefixt, keine Ahnung. Mhm. Naja, und dann, deine Mutter hat an dem Tag gearbeitet und dann kam sie dann auch irgendwann ins Krankenhaus, dann saßen wir noch zusammen irgendwie eine halbe Stunde und dann kam dieser Anruf und da meinte die Ärztin, war es glaube ich, ja, die Ärztin, die mich angerufen hat, meinte so, es ist alles besser verlaufen, als wir es uns vorgestellt haben. Ich natürlich erstmal wieder geheult, ne? Stand da, mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen und dann durften wir dich auch auf der Intensivstation wieder besuchen, du natürlich wieder am Pennen gewesen, aber da war da auch noch eine Situation mit dem Typen neben dir. Erinnerst du dich daran?
Hast du, ja, ey, das war auch krass. Ich bin ja aufgewacht und da haben die mit der Patientin gesprochen und von der Patientin irgendwie der Mann oder so, der war hirntot. Und da haben sie ihr von vorne bis hinten irgendwie alles erzählt und so. Ich lag die ganze Zeit so hellwach, bin gerade aufgewacht, ich höre diese Geschichte einfach.
Ach du Scheiße, ey.
Und dann höre ich diese, auch so eine Traumageschichte, kommt die Patientin, die Ärztin zu mir, oh, sie sind wach, haben die jetzt alles mitgehört?
Scheiße.
Und dann habe ich so, ja, da bin ich wieder irgendwie, und da habe ich gekotzt, weil ich habe die erste Narkose nicht.
Nee, du hast die Narkose nicht vertragen.
Ja, ja, und da habe ich die ganze Zeit gekotzt und so. Und ich habe irgendwas in meinem Kopf die ganze Zeit gesagt. Mhm. Und da habe ich nicht gekotzt. Irgendwas hat mich da abgehalten.
Ein Mantra.
Ja, irgendwas war es, ich weiß nicht mehr was.
Ja.
Und dann, ach, ich weiß, was es war, oh mein Gott. Weil ich war so, ich habe einfach gesagt, was war es nochmal? Nee, ich weiß auch nicht mehr. Und das hat einfach funktioniert. Ich habe das die gesagt in meinem Kopf und dann musste ich nicht kotzen.
Krass.
Und dann haben die aber dann, egal, da kommen wir später nochmal zu einer OP.
Mhm.
Aber das hat mir dann erstmal geholfen, ja.
Ja. Ja, und dann wieder zurück auf dein Zimmer. Denn, also da warst du auch nicht lange auf der Intensivstation. Und da auch nochmal Shoutout an diese Intensivleute. Ich habe größten Respekt vor dieser Arbeit, die ihr macht. Und das war ja auch so krass. Wir mussten ja immer in diese Schleuse da, ne, in diesen Warteraum, wo wir uns ja immer umziehen mussten. Und ich weiß noch, an dem Tag, ey, wir kommen da rein und da war alles voll mit Leuten, ne? Und du musstest halt immer klingeln. Oder anrufen und klingeln, genau, dann musst du mal sagen, für wen du da bist. Und dann, natürlich lassen die nicht alle stehen und liegen und hol dich dann sofort ab, sondern ja, wir holen dich dann irgendwie ab, ne? Und dann saß da so eine große Gruppe und von denen hat nur ein einziger Deutsch gesprochen.
Mhm.
Und dann kommt sie so, ja, für Herrn, keine Ahnung, was, auf einmal stehen die alle auf. Das heißt, so acht Leute, dann sie so, nein, stopp, nur vier. Das haben die überhaupt nicht mitgeschnallt.
Mhm.
Dann sind die einfach alle reingestürmt und dann dachte ich so, oh, die armen Leute da, weißt du, und auch immer so gerade so diese Großfamilien, die natürlich alle ihre Angehörigen besuchen wollen, alles gut und schön, aber ich glaube, die waren ganz froh, dass wir immer so, passt es, sollen wir gehen und so, weißt du, oh, jetzt sind wir schon eine Stunde hier. Und sie sagen, ach komm, entspannt euch mal, bleibt doch hier so, ne?
Mhm.
Ich glaube, wir waren immer relativ entspannte Besucher. Und deswegen, ja, aber das war auch so eine Erinnerung, wo wir dann da. Und dieser Warteraum, der war auch ganz schlimm für mich, weil du da natürlich immer ganz viele Leute hattest, wo die Angehörigen noch im Koma lagen, wo es halt weiter schlimmer aussah auch noch so, ne? Wo halt nicht klar war, ob die schaffen. Das war auch immer ganz schlimm. Sitzt du da irgendwie, bist schon fertig wegen deinem eigenen Angehörigen und dann kriegst du das Leid von den anderen da noch mit. Naja, und dann warst du aber wieder auf deinem Zimmer und dann lagst du da, glaube ich, noch 2 Wochen und dann haben die dich entlassen.
Ja.
Und du hast ja dann auch schon richtig gute, genau, das weiß ich noch, bevor wir über die Entlassung sprechen, ich bin es auch immer noch, ich war ja dann so ein bisschen Kontrollfreak, sage ich jetzt mal. Ich wollte unbedingt, dass du eine Apple Watch trägst, weil die ja so Sachen aufzeichnet wie EKG, Blutsauerstoff und all so ein Scheiß. Einfach so für mein Gewissen.
Mhm.
Und ich weiß noch, dass ich dich abgeholt habe im Rollstuhl.
Mhm.
Und es war ja mitten im Januar so.
Ja.
Und dann hast du gesagt, ja, aber Oscar und wer war
Gavin.
Das? Oscar und Gavin kommen aber zum Hauptbahnhof.
Mhm.
Da, denn das Reststück laufe ich.
Ja.
Ich so, du läufst doch da nicht, du brennst wohl, sag ich so, ne? Mhm. Dann habe ich dich da den Kilometer geschoben zum Hauptbahnhof. Dann bist du aufgestanden und dann bist du vom Hauptbahnhof
bis zum Apple Store,
bist du zu Fuß gegangen. Also natürlich langsam und auch mit Pause und so.
Mhm.
Und dann bist du da einfach lang marschiert. Und ich dachte so, ich krass, 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 krass. Dann haben wir dir so eine Apple Watch gekauft und bist auch zurückgewandert.
Mhm.
Und als dann die anderen beiden los waren, hast du dich dann in den Rollstuhl gesetzt, dann durfte ich dich dann, du hast ja auch immer gesagt, das ist für einen Sohn in deinem Alter, ist das scheiße, wenn der eigene Vater einen mit dem Rollstuhl, für mich war es aber so, Hauptsache raus, irgendwie was essen. Wir waren ja auch am Tag vor deiner OP noch bei Vapiano, haben nochmal Nudeln gegessen irgendwie. Das hat mir schon viel bedeutet, so diese Zeit und dieses, dass wir draußen irgendwie was machen konnten. Naja, dann warst du also fully equipped, weil ich habe gesagt, weil du hast ja, du wolltest nicht zu mir und du wolltest auch nicht zu deiner Mama, du hast gesagt, du willst nach Hause, du willst arbeiten.
Ja.
Und da habe ich gesagt, ja, dann musst du diese Apple Watch tragen, sorry, da führt kein Weg dran vorbei. Und du musst es ertragen, dass dein Handy die ganze Zeit an ist und dass ich dich 47 Mal am Tag anrufe. Dann können wir uns da gerne drauf einigen. Naja, und dann bist du nach Hause gekommen.
Ja.
Ja, deine Mutter hatte, ich glaube, deine Bude sah noch nie so clean aus. Deine Mutter hatte
vorher, war es sauber. Auch mit jetzt Jackenhalterung.
Ja, die hat deine Bude mal
auf. Ich hatte gar nichts einfach. Neue Gardinenvorhänge.
Ich weiß auch, du hattest doch so ein LAN-Kabel von deinem PC zu deinem Router. Ja,
Stolperfalle.
Stolperfalle, über die du 3 Jahre lang gestolpert bist. Und er hat gesagt, das kann so nicht bleiben. Erstmal schön das Kabel verlegt, alles, damit das alles schick ist für dich. Ja, dann warst du zu Hause. Du hast dich sehr auf zu Hause gefreut, weil du halt nicht mehr in diesem Bett schlafen musstest, sondern einfach mal, wie war das so, die erste Zeit alleine?
Es war so, ich konnte es doch erstmal richtig verarbeiten so, oder noch nicht mal, aber ich war so, okay, jetzt bin ich zu Hause, jetzt musste ich erstmal so nachdenken, was passiert ist, so, ich konnte in meinem Bett liegen, es war einfach wieder bequem, so, ich konnte mich wieder bewegen, also nicht voll und ganz, aber ich konnte mich so ein bisschen, das Bett war auch größer, ne, dieses kleine Bett, das war aber auch richtig unbequem irgendwann,
ja.
Es war schön, an diesem Bett zu liegen, einfach ein bisschen nachzudenken, was gerade so passiert ist. Und da, aber es war halt auch natürlich schön, zu Hause zu sein, aber auf der anderen Seite auch trotzdem halt sehr depressiv, halt so, man so halt da gerade nachdenkt, was gerade passiert ist, was jetzt gerade so auf dich zukommt. Du kannst erstmal nicht arbeiten, du kannst erstmal nicht zum Sport gehen, du kannst erstmal nicht von dir aus mit deinen Freunden essen gehen, weil du nicht richtig, also du kannst da richtig laufen. Dann musst du auch die Therapie, die Reha musst du dich kümmern, zu den ganzen Therapien musst du hinlatschen und so. Das waren so ganz viele Sachen, so die dann irgendwie. Ich habe so gedacht, ich werde nie wieder ein normales Leben führen. Und das waren halt so diese Sachen, wo es natürlich schön war, zu Hause zu sein, aber man hat dann das noch mehr realisiert auf einer Seite.
Ja, ich habe halt gemerkt, so wie es dir psychisch immer schlechter ging und dass du das ja auch ausgesprochen hast, dass es dir schlecht geht. Und ich will das einmal ganz kurz ansprechen. Du hast auch gesagt, du hast Suizidgedanken gehabt in dem Moment, dass du sagst, du willst das nicht mehr. Und waren das aber Gedanken, die kurz da waren, oder war das schon sehr konkret alles so?
Also ich habe schon so jeden Tag diesen Gedanken gehabt, aber nie, wie werde ich es jetzt durchziehen. Also zu Hause jedenfalls hatte ich es nicht.
Ja.
So, da hatte ich so immer nur so, okay, das geht gerade nicht, voll scheiße. Das ist gerade irgendwie kacke. Aber ich habe es trotzdem irgendwie so dieser Gedanke ging ja irgendwann weg, ich habe irgendwas geguckt oder so und dann ging das auch wieder.
Ja.
Aber manchmal, wenn man sich zu sehr in Gedanken verliert, dann wird es einfach zu viel manchmal.
Das ist natürlich dann auch ganz gut, also soziale Medien hin und her, aber es ist natürlich ganz gut, wenn man die Ablenkung in der Hand hat, ne, dass man sich irgendwie hier Reels rein kurz zieht oder keine Ahnung was.
Ja.
Genau, denn wie du schon sagst, ich habe ja, als du noch im Krankenhaus warst, habe ich ja schon nebenbei alle möglichen in Hamburg angerufen, Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie und dadurch, dass du natürlich jetzt flexibel warst, weil du ja nicht arbeiten musstest, haben wir da auch relativ schnell Termine gekriegt und da kann ich euch nochmal einen Tipp geben, wenn ihr sowas habt, ruft da an. Viele haben immer nur Online-Formulare, dann kommt ihr auf irgendwelche Wartelisten. Ich kriege jetzt noch teilweise Nachfragen.
Ja, ich wurde auch angerufen.
Ja, ist das noch aktuell? Ich so, nee, alles cool, danke. Ruft da an, erklär das kurz und vor allem seid flexibel, weil ich habe gesagt, mir ist egal, bei der Physio, bei der Ergo, ich habe gesagt, der Bengel hat da nichts zu tun. Ob der da jetzt um 11 oder um 9 oder morgen oder Dienstag oder wann auch immer, egal. Hauptsache, der Junge kriegt seinen Platz und wird da bearbeitet. Genau. Ja, dann warst du wie lange zu Hause?
Ich glaube, es geht nach nur 2 Wochen oder 3 Wochen.
2 Wochen. Aber du warst ja in der Zeit trotzdem auch schon wieder arbeiten.
Ich war nicht arbeiten, aber ich war halt die Kita besuchen.
Ja.
Weil ich brauchte halt einfach, ich musste so Jasmin sehen, ich musste die Kinder sehen. Aber da habe ich auch gemerkt, dass mein Kopf die ganze Zeit gearbeitet hat. So, ich habe sie alle zwar gesehen, aber es hat sich so verschwommen alles angefühlt. Mein Kopf hat die ganze Zeit gearbeitet, die ganze Zeit gerattert.
Ja, das war auch was du ja mir mal irgendwann erzählt hattest, was ich gar nicht so richtig einordnen konnte. Du hast gesagt, du konntest dich abschalten, du merkst, dass dein Kopf arbeitet. Ja, und das fand ich auch krass irgendwie. Du hast halt gesagt, ich merke es die ganze Zeit. Mein Kopf, da passiert was.
Ja.
Also du hast nicht, so wie ich mache jetzt die Augen zu und denke irgendwas Schönes, du hast halt mir beschrieben, dein Kopf macht die ganze Zeit was. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es sehr belastend ist dann. Deswegen fand ich es auch cool, dass du für dich gesagt hast, ich muss die Kinder sehen. Wie haben die Kinder, die haben dich ja dann ja, einen Monat nicht gesehen. Wie haben die auf dich reagiert? Haben die gemerkt, dass was anders ist?
Ja, schon. Also die haben, viele haben sich so gefreut, aber viele haben natürlich auch so
zurückhaltend.
Die waren zurückhaltend, weil ich halt lange nicht da war. Ich sehe anders aus.
Ja.
So, ich sah halt schon, ich habe wieder komplett abgenommen. Ich habe 14 Kilo abgenommen in der Zeit.
Dann hattest du ja auch auf einmal, das muss man auch nochmal kurz erzählen, das Thema Frisur. Du
hast ja, ich musste dann, hatte ich ja hier, also bevor ich mir die Haare abgerasiert habe, hatte ich ja hier, das habe ich erst in der Reha-Zeit gemacht.
Ja.
Da hatte ich ja hier meine Haare und hier hinten war aber gar nichts.
Ja, du hattest einfach so eine krasse Landebahn auf dem Kopf.
Deswegen hatte ich einfach so eine Mütze auf.
Ja, ja.
Und dann wollten die Kinder auch, dass ich denen was vorlese. Und das war dann richtig schwer, das denen zu erklären, weil ich konnte es nicht lesen so richtig, weil ich mein Kopf, das war ja dieses mit diesem Neglect, das ist so, dass nicht, das, ich konnte die linke Seite nicht richtig aufnehmen. Ich konnte nicht richtig lesen, ich bin die rechte ganze Zeit verrutscht und so.
Ja, klar.
Und aber die waren da auch sehr so, okay, dann nicht, die haben schon gecheckt.
Mhm.
Und also die waren schon sehr, das war jetzt nicht so anstrengend. Also die haben es schon verstanden.
Ja, das ist ja auch immer, bei Kindern ist das ja auch immer so, wenn man es denen kurz erklärt, dann nehmen sie das ja auch wahr. Das ist genauso, also mit Behinderung. Weißt du, wenn jetzt ein Kind kommt und es hat eine Behinderung, keine Ahnung, dem fehlt ein Arm. Denn bei Kindern ist es ja meistens so, gerade im Kita-Alter, ah, okay. Und dann fragen sie vielleicht mal, was ist passiert? Ja, ich bin so geboren. Mhm. Okay, cool, alles klar, lass spielen. So, weißt du, das ist so schade, dass der Mensch diese Gabe, dieses Unbeschwerte irgendwann verliert, so, weißt du? Genau, dann hast du, ja, warst du allein zu Hause. Wie gesagt, auch da haben wir uns ja regelmäßig gesehen und wann immer du was brauchtest, haben wir ja versucht, das irgendwie möglich zu machen.
Mhm.
Und dann hieß es, okay, du musst zur Reha. Du hattest im Krankenhaus so eine Sozialbetreuerin bekommen. Ich habe ihren Namen vergessen, aber ich weiß noch, die hatte dich angerufen. Mhm. Ja, dann und dann geht's zur Reha. Und du so, okay, alles klar. Und dann hast du aufgelegt.
Ja, wir waren auf dem Spielplatz,
ja, wir wollten
gerade gehen, ja.
Ja, und dann hast du mich angerufen. Ja, dann und dann ist Reha. Ich so, ja, und wo und wann? Ja, keine Ahnung. Ich so, okay, alles klar. Dann habe ich diese Sozialarbeiterin wieder angerufen. Ich so, hallo. Ja, der Philipp, der hat einfach aufgelegt. Ich so, ja, verzeihen Sie bitte, der ist noch ein bisschen durch den Wind. Und dann hat sie mir halt alles erklärt, wo wir hin müssen, wann, wie, wo, was. Mhm. Und dann warst du hier in Bad Bramstedt. Für mich gut, weil das nur 20 Kilometer von Quickborn entfernt ist und ich wirklich nur eine Straße runterfahren musste. Für dich eher semi-gut und zwar aus dem Grund, dass es einfach ein Sammelbecken von Rentnern war.
Ja.
Ich weiß noch, also jeder hat da so sein Einzelzimmer, das ist ganz cool, aber das ist so ein, keine Ahnung, 70er-Jahre-Bau und ich weiß noch, dann sind wir da angekommen und dann überall nur Rentner mit Rollatoren und keine Ahnung, so, da hast halt alles Hüfte, Knie, neue dies, neue das. Und du bist da halt wirklich mit Abstand der Jüngste gewesen. Dann saßen wir da auf der Station, weiß ich noch. Und dann kommt so die Schwester, ach ja, das könnte ja mein Sohn sein. Mhm. Ach, du bist aber der Jüngste, den wir je hatten. Dann denkst du auch so, ja geil, dankeschön.
Ja.
Und dann waren wir ja auch bei der Ärztin, die hat dir dann ja, haben wir ja dieses Gespräch da geführt, so, und dann hat die ja so diese Therapie für dich zusammengefasst. Und willst du zur Therapie oder willst du zur Reha irgendwie, hast du da irgendwas, was du, also hast du das Gefühl, es hat dich viel nach vorne gebracht oder?
Also von den Techniken her, wie was funktioniert schon, aber ich würde sagen, vom Kopf her habe ich das jetzt nicht so sehr viel supported, aber so von so manche, ich habe so neue Techniken einfach so kennengelernt, wie ich meine Hand besser trainieren kann, mein Bein besser trainieren kann. Und ich bin ja auch zu allem immer zu Fuß gegangen. Ich bin nicht mit dem Fahrstuhl gefahren, ich bin immer viel gelaufen.
Mhm.
Und bin ja auch danach immer so zu Edeka gelaufen zum Beispiel, um immer dieses Laufen wieder zu laufen, zu lernen.
Mhm.
Und
ja, ich weiß noch, du warst immer sehr frustriert da so. Und auch zum Beispiel, immer wenn ich dich so von hinten gesehen habe, da dachtest du, wenn du gehst, du musst eigentlich so Nordic Walking machen, weil du ja deinen Arm nicht mitgenommen hast, du konntest zwar laufen, aber dein Arm hing halt immer so runter und dachtest du Nordic Walking. Und das haben sie dir dann auch verschrieben. Hat das jemals stattgefunden eigentlich?
Das war richtig langweilig. Also es war diese Technik und so, das hast du gar nicht gebockt.
Ja. Ich weiß noch, der eine, das war auch so ein Neuroarzt, ich weiß nicht mehr genau seine Bezeichnung. Und der hat mich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt, weil ich weiß noch, wir saßen noch einmal davor und dann wollte ich dich, also bist du reingegangen und dann hat er mich ja gesehen und dann hat er dich doch gefragt, ist das dein Papa?
Mhm.
Und darf der oder soll der mal mit reinkommen? Und ich war ja eigentlich schon im Fahrstuhl. Und dann, weißt du, und dann bin ich doch mit reingekommen zu diesem Hirntypen. Erinnerst du dich? Ich habe seinen Namen vergessen. Er sah mal so ganz, hatte mal einen Anzug an, sah mal ganz schick aus. Und
Jetzt weiß ich, ja.
Genau. Und der hat mich so ein bisschen, weil ich war natürlich so, ey, viel hilft viel. Du musst jeden Tag Training machen, hier, bam, 20 Stunden lang, so war in meinem Kopf das. Mhm. Und er meinte immer so, nein, auf gar keinen Fall, Timeout, sagt er so. Das Gehirn lernt in der Erholungsphase. Das heißt, du kriegst deine Aufgabe. Und der hat uns ja auch ganz viel erklärt, ne? Und der hat gesagt, in der Erholungsphase, da werden diese Synapsen neu verbunden. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man das Gehirn nicht überanstrengt. Das wird halt müde. Mhm. Und der hat uns ja auch zum Beispiel diese eine Sache erklärt, zum Beispiel bei Schlaganfallpatienten. Erinnerst du dich, der hat uns das auch mit diesem Teller erklärt. Dass du einen Teller hast vor dir und das, was auf der linken Seite in deinem Fall liegt, nimmt dein Gehirn nicht wahr. Das heißt, du hast halt einen Teller, auf der rechten Seite liegen, was weiß ich, Kartoffeln und Erbsen, auf der linken Seite ist das Fleisch. Du würdest das Fleisch nicht essen, weil dein Gehirn es nicht sieht.
Ja.
Weil es einfach nicht verarbeitet wird. Würdest du den Teller dann drehen und dann siehst du das Fleisch, dann würdest du es essen können. Und das sind ganz viele Sachen, die er uns halt erklärt hat. Und hat uns halt, du musst ja auch ganz viel zeichnen und der hat halt auch gesagt so ein bisschen, dass dieses räumliche Sehen, dass das bei dir noch so ein bisschen eingeschränkt war. Das habe ich auch immer gemerkt, wenn wir irgendwo lang gegangen sind, du bist durch so eine Tür gegangen, du hast immer den Kopf eingezogen. Und dann denke ich immer so, Brudi, du bist keine 6 Meter groß, da ist schon noch genug Platz, aber du konntest halt nicht richtig einschätzen und du bist ja auch teilweise immer so gegen Türrahmen oder gegen Ecken manchmal so gegengelaufen. Mhm. Das ist aber ja besser alles jetzt.
Ja, jetzt, ich laufe schon normal, ja.
Ja, also wollte ich gerade sagen, das ist auf jeden Fall besser geworden. So, dann Reha, ja, 4 Wochen warst du da und das war ja für dich wirklich wie Gefängnis, sag ich mal, weil war ja wirklich weit weg, weil konnten deine Freunde dich nicht besuchen, ich war halt jeden Tag da, aber da warst du schon froh, dass das vorbei war.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann warst du aber halt weiter noch, also ne, ambulant in Therapie, hast noch, Logo war glaube ich nicht mehr so viel, Logopädie?
Nee, ich habe nur Ergo gemacht und
Neuropsychologie. Das war das, was der Typ gemacht hat, Neuropsychologie. Mhm. Genau, und was haben die bei der Neuro so gemacht? Was haben die so für Übungen gemacht?
Also sie wollten immer nur so, auch dass ich irgendwas zeichne oder ich auf dem PC irgendwas mache, irgendwelche Aufgaben, so mit Reaktionstest, Aufnahmetests und sowas.
Ja.
Und das musste ich dann einfach machen am Anfang und ganz am Ende, um zu sehen, wie sich das entwickelt hat.
Ja, okay. Und jetzt bist du aber fertig mit allen Therapien. Okay, genau, dann bist du ja aus der Reha raus und hast wieder angefangen zu arbeiten.
Mhm.
Und das lief dann auch soweit ganz gut.
Ja.
Und hast du das Gefühl, dass du weiter Fortschritte gemacht hast nach der Reha?
Mhm.
Ja, schon. Genau, dann hatten wir ja nochmal, ja, wie nenne ich es jetzt? Kein Flashback, wir hatten ja dann nochmal ein Problem.
Mhm.
Ich kann mich erinnern, du hast mich irgendwann angerufen morgens und hast gesagt, Was genau war das? Erinnerst du dich?
Also meine Hand, die war, also es waren so dieser Ringfinger und der kleine Finger, die gar nicht funktioniert haben.
Mhm.
Die waren noch schwächer als sonst.
Mhm.
Und dann habe ich halt so Sachen getestet, so wie ich rede, wie meine Arme gehen. Das war halt nur so normal.
Mhm.
Die Finger haben einfach nicht so richtig funktioniert.
Mhm.
Und dann haben wir so einen Termin gemacht beim MRT.
Nee, gar nicht wahr. Erst warst du noch bei deiner Hausärztin. Du hattest hattest es ja zweimal. Du hast mich ja angerufen, zweimal innerhalb von einer Woche, glaube ich.
Mhm.
Genau, dann habe ich dich ja zu deiner Hausärztin geschickt.
Mhm.
Und die hat ja dann gesagt,
ja, kann sein wegen der Vernarbung und
ja,
so.
Ja, genau, kann sein wegen der Vernarbung, bla bla bla. Und das war mir aber nicht geheuer. Und dann habe ich im Krankenhaus angerufen und habe nach einem Termin gefragt. Und wir hätten ja jetzt sowieso noch einen Termin gehabt, weil die ja nochmal so eine Angiografie machen. Angiografie, da spritzen sie die auch über so einen Katheter, so ein Kontrastmittel. Und dann kannst du halt quasi alle Adern im Kopf nochmal wie so eine Landkarte sehen.
Mhm.
Und den Termin haben wir jetzt auch im September, wo dann nochmal geguckt wird, ob jetzt alles gut ist. Genau, dann habe ich da halt angerufen und die meinten dann aber so, ja, wenn sie jetzt ganz schnell einen MRT-Termin kriegen, dann können sie nächste Woche, Dienstag oder was das war, vorbeikommen.
Mhm.
Und dann habe ich hier bei der Neurologie-Praxis da in Europapassage angerufen. Und das ist eine Privatpraxis, das heißt, die haben andere Öffnungszeiten. Die haben unter anderem auch am Wochenende auf und die haben jeden Tag bis 22 Uhr geöffnet. Und da haben wir ja dann einen Termin gekriegt.
Mhm.
Und ich weiß noch, an dem Tag, es war ein Samstag, hatten wir einen Videodreh bei dir zu Hause für Musikvideo.
Ja.
Von Carlo und haben dann auch angefangen und war ja auch alles cool. Und dann hast du dich dann irgendwann verabschiedet, hast gesagt, okay, ich gehe jetzt da zu diesem MRT-Termin.
Mhm.
Und dann haben wir gesagt, gut, wir treffen uns ja nachher im Stadtpark und drehen dieses Video zu Ende. Whatever. Genau. Und dann klingelte mein Telefon.
Ja. Ja, ich bin halt hin und dann habe ich in diese Röhre halt reingelegt und sagten so, die brauchen erstmal kein Kontrastmittel, weil ich so, okay, dann halt nicht. So, dann habe ich auch relativ schnell wieder rausgeholt und ich, da wusste ich halt wieder so, okay, irgendwas kann nicht stimmen. Und dann guckt sie mich schon so an und sagt so, ja, das sieht nicht gut aus. Dann war ich so, ja, irgendwie, ich will nicht sagen, ich habe es mir gedacht, aber irgendwie habe ich mir schon gedacht, dass ich die ganze irgendwas habe, da wird schon irgendwas nicht gut sein. Und dann hat sie halt gesagt, ja, unser Herr Arzt wird es gleich reinschicken. Und dann bin ich halt hin, hab diesen Monitor schon gesehen und ich habe auch schon gesehen, was da halt ist, so dass das so, natürlich bei jedem ist es anders, so wie die Farbe aufgeteilt ist, aber ich habe schon gesehen, da ist wieder irgendeine Blutung. Und da hat er gesagt, ja, die Hälfte ihres Kopfes füllt sich langsam mit Blut und drückt ihr Hirn zur Seite. Und das ist dem verschuldet, dass ein Gefäß nicht richtig verschlossen war und die ganze Zeit geblutet hat. Also wirklich die ganze Zeit, seit der OP.
Genau.
Seit der letzten OP hat sie die ganze Zeit getropft und ist halt irgendwann vollgelaufen so. Deswegen habe ich es immer mehr gespürt.
Und deswegen auch diese Ausfälle, die du da mit deiner Hand hattest, weil es halt wieder auf deinen Kopf. Also ich habe ja diese MRT oder ja, MRT-Bilder auch gesehen. Also man kann sich vorstellen, die Gehirnhälfte war so zur Hälfte in weiß im Blut quasi ein. Und wie du halt sagst, es war halt nicht wie beim ersten Mal so plötzlich so bam, sondern wie so ein Waschbecken, was man sich vorstellen muss. Tropf, Tropf, Tropf. Das ist, kann halt alles passieren. Ne? Das ist halt das, was sie uns auch gesagt haben. Genau, dann.
Ja, und dann haben die halt so den Rettungswagen gerufen und die sind dann hochgefahren und haben den Patienten gesucht. Und ich stand halt so, ich sag so, ja, ich bin der Patient. Und dann haben sie so richtig erschrocken den Arzt angeguckt. Wieso steht der? So, warum kann der stehen? Und so, und dann sage ich so, ja, habe ich das so erklärt, ich bin schon seit dem und dem jetzt entlassen, ich habe diese Symptome. Sagen die, okay, dann gehen wir mal zum Rettungswagen, ne? Und die wollten, dass ich mich bei denen auf die Waage halt, auf die Trage setze oder lege. Und ich meine so, nein, ich kann laufen. Und die wollten die ganze Zeit, dass ich laufe. Die haben mich so richtig, die haben die ganze Zeit so aufgepasst, dass ich hier hinfall. Ich dachte so, ey Jungs, ich bin hierher gelaufen auch von zu Hause.
Ja.
Da wird jetzt auch nichts, die nächsten 3 Meter auch nichts passieren. Dann habe ich auch zu dir gesagt, ruf bitte nicht meine Mutter an,
weil ich
wusste, wenn ich das selber nicht richtig checke dann und sie dann wieder so halbe Informationen, dann wird sie richtig ausrasten. Und dann lag ich halt diesen Krankenwagen und dann hat sie mich angerufen mit so heulend und dann musste ich auch fast durchdrehen, weil ich das ihr nicht richtig erklären konnte, weil ich selber nicht wusste okay, warum das jetzt so ist.
Ja.
Und dann haben die Ärzte mir das Handy auch weggenommen.
Damit, und haben den aufgelegt.
Die haben aufgelegt, genau. Haben die dann aufgelegt.
Weil es dich so gestresst hat.
Ja, mich hat es ein bisschen gestresst in dem Moment. Und dann haben die mich halt so schnell hingefahren und so. Und dann haben die mich halt wieder verkabelt und so. Und dann meinten sie, du bleibst erstmal jetzt hier, weil es ist nicht so, also wir müssen dich nicht direkt operieren, weil es ist jetzt nicht so ein Extremfall.
Ja,
also,
es ist halt nicht geplant.
Es ist so.
Ja. Es ist wieder eine OP, die man planen kann.
Ja, genau, das kann man planen. Es ist jetzt keine Not-OP, es muss jetzt nicht direkt gemacht werden. Und dann war ich halt zur Beobachtung da auf einem Zimmer mit so einem Opa, der die ganze Zeit geschnarcht hat. Ey, ich bin richtig.
Oh, der hat ja auch Geschichten erzählt.
Ich bin irre geworden. Und dann am nächsten Tag, glaube ich, war schon am nächsten Tag, glaube ich.
Ja, nächsten Tag.
Wo ich dann operiert. Und
da haben wir uns doch noch mit der Anästhesistin unterhalten. Und da haben wir der doch erzählt, dass du die Male davor einmal gekotzt hast. Und da hat sie doch gesagt, ich passe das diesmal an.
Ja, und dann war alles gut.
Und dann war ja auch alles gut. Wir haben eine Geschichte vergessen noch von der ersten OP. Erinnerst du dich noch, dass du mich irgendwann angerufen hast? Papa, hier war gerade so ein SWAT-Team.
Ach so, ja, ey, da war ich hier in meinem Zimmer.
Auf diesem
da kamen so Polizisten rein und sagen so, ja, ist hier jemand drin? Also, wer soll hier sein? Ja, hier ist jemand vermisst, den suchen wir. Und dann dachte ich jetzt auch so, okay, sehr schön, ist hier irgendwer hier vermisst und ich liege hier so halbseitig gelähmt, kann mich nicht mal wehren, wenn er mich angreift. Also auch so, cool.
Ja.
Und dann waren wir halt wieder da, dann wurde ich operiert. Und das ging auch relativ schnell, so ich weiß nicht, wie lange war das?
Ja, weiß ich nicht. Ich war auch wieder den ganzen Tag
da. 3-4 Stunden oder so.
Ja, genau. Da haben die das ja nochmal sauber gemacht, alles.
Ja, und es ist halt rausgeholt, das Blut.
Ist noch drin geblieben.
Ja, genau. Die haben so Blutergüsse haben sie drin gelassen, weil das der Körper selber
absorbiert.
Genau. Und dann lag ich da halt erstmal so. Dann mittlerweile war der andere Typ entlassen. Kam auch schon der nächste.
Ja.
Und der kam angekettet in mein Zimmer, voller Blut.
Ja.
Und da war ich so, was denn jetzt hier? Weißt du, für ein Zombie kommt hier rein. Und dann habe ich mit dem ein bisschen unterhalten. Also der hat so gebrochen, Deutsch gesprochen, ich konnte trotzdem ein bisschen verstehen.
Ja.
Und dann kommt aus Bergedorf, hatte wohl eine Messersticherei.
Ja, ey, das sind auch so Momente, wo du denkst, oh, ja geil.
Und der liegt direkt neben mir, weißt du, und ich hatte auch wieder so, weißt du, da war ich auch wieder ein bisschen nervös, hatte mich nicht getraut, erstmal einzuschlafen. Und dann Weil, also nichts gegen ihn so, aber es war so, man, er ist in voller Blut, er ist angekettet und so, er liegt direkt neben mir.
Ja, und deswegen meinte ich auch so, als du in so OP bist, da lag er ja da noch. Und ich dann so, okay, ich nehme mal hier lieber dein Handy und dein Tablet, alles mit hier so. Also nichts gegen ihn, aber ich habe ihn, als ich nachher auf dich gewartet habe, habe ich ihn ja noch rauswandern sehen nachher. Mhm. Ja, keine Ahnung.
Ja,
und da warst du dann auch, glaube ich, gar nicht mehr so lange da.
Nee, nur 1-2 Tage. Aber da kam dann nochmal jemand, der hat auch, das war auch krass, oh mein Gott, das war richtig krass. Wo dann, wo ich dann entlassen wurde und dieser Mann neben mir, der hat auch schon mehrere richtig viele OPs gehabt, der war auch schon richtig krank, hat kaum noch was gehört und dann, der hat auch richtig laut geschnarcht die ganze Zeit, ich konnte kaum schlafen und wurde ich entlassen, wollte gerade losgehen und er hat neben mir geschlafen und dann kamen gerade die Ärzte zur Visite und die haben ihn nicht wach bekommen. Weißt du, die haben so richtig, die haben ihn die ganze Zeit so seinen Namen gerufen, hierher, Dingsbums, haben ihn die ganze Zeit gerüttelt, er ist nicht wach geworden.
Scheiße.
Und dann kamen noch mehr Leute, die haben mich so gerüttelt und so, haben so Puls gemessen, auf einmal ist er dann wach geworden. Und dann, also er war so, oh, auf einmal so, ne? Und dann sagen sie so, was sagen sie denn so, wie geht's ihnen und so, wir haben uns schon Sorgen gemacht, sagen die auf einmal, weil die hatten echt Angst, dass er gerade so, weißt du?
Krass, ja.
Und da war ich auch so, ich war so bei mich anzuziehen, habe kurz aufgehört, mich anzuziehen. Ich war richtig schockiert auf einmal, weißt du, aber dann war doch alles gut, er hat einfach nur tief geschlafen.
Ja.
Und der hat nicht auf sein MRT irgendwie gewartet, keine Ahnung.
Ja.
Und das war richtig krass. Aber da wurde ich entlassen und dann war ich auch seitdem eigentlich alles gut.
Seitdem bist du jetzt. Wir hatten, glaube ich, noch zweimal waren wir noch im Krankenhaus.
Ja, zweimal war ich noch mal im Krankenhaus nochmal. Ja.
Genau, weil du.
Weil mein Auge angeschwollen war.
Genau, einmal war dein Auge angeschwollen, das war kurz nach der OP,
ja,
wo wir uns das nicht erklären können. Und einmal hattest du nochmal so ein Kribbeln in der Hand.
Ja.
Und ich glaube, das wollte ich auch nochmal sagen, ich glaube, für jemanden wie dich, du musst jetzt deinen Körper nochmal neu kennenlernen. So Sachen, ich meine, mir schläft auch andauernd die Hand ein. Dass bei dir natürlich alle Alarmglocken losgehen, ist natürlich völlig klar.
Mhm.
Und das ist auch, ich hatte, als ich den Termin ausgemacht hatte jetzt für die Angiografie, hatte ich ja nochmal ein Telefonat mit der Ärztin. Und wir haben irgendwie eine Viertelstunde telefoniert und sie meinte, sie brauchen jetzt nicht mehr jedes Mal ins Krankenhaus kommen, alles ist gut. Und ich so, hab ihr das auch erklärt. Und sie so, ja, sie versteht das alles. Wenn wir jetzt nochmal ins Krankenhaus kommen, sollst du einfach eine Nacht da schlafen, kein MRT mehr, ansonsten, weil 1000 MRT ist auch ungesund.
Ja.
Und sie meinte, aber das ist ja kein Aneurysma gewesen, sondern das war, wie gesagt, was Angeborenes und das ist raus.
Ja.
Das ist weg. Das heißt, du bist jetzt, im Anführungszeichen, genauso gesund wie ich.
Mhm.
Weil die haben das ja rausgenommen. So, ne? Deswegen, wir holen uns nochmal diese Absicherung mit dieser Angiografie und danach ist die Geschichte eigentlich hoffentlich gegessen. Und ja, sie hat mir auch, also ich hatte ihr dann erzählt, dass du deine Ausbildung bestanden hast und dann meinte sie, wissen Sie noch, wir standen da am Bett und uns war das so egal, ob du deine Ausbildung bestehst, weißt du, das hätte sie auch irgendwie später machen können, keine Ahnung.
Mhm.
Und sie hat gesagt, sie nimmt dich gerne so als Beispiel für positive Erfolgsgeschichten, dass es halt auch, ich meine, das ist ja jetzt, das war nach einem halben Jahr, wo du deine Ausbildung bestanden hast und so, du sitzt jetzt hier, du gehst wieder zum Sport, du lebst dein Leben, natürlich hast du noch Einschränkungen, so dass du sagst, okay, laufen, ne? Also ich wollte dich letztens mit ins Jumphaus nehmen, hast gesagt, mach ich mal lieber noch nicht, hab noch nicht so das Feeling in meinem Fuß, ich würde da noch umknicken, was ich dann auch, da denke ich manchmal gar nicht drüber nach, aber ich kann nur sagen, dass es krass ist, wie du zurück ins Leben dich kämpfst. Ich meine, gefühlt bist du breiter denn je, du gehst ja regelmäßig ins Studio und da wollte ich dich nochmal fragen, gehst du mit Angst ins Fitnessstudio? Oder ist es für dich jetzt eigentlich wieder
pff? Also ich gehe eigentlich, mir ist es egal. Also ich war am Anfang sehr vorsichtig, mich nicht zu sehr anzustrengen.
Ja, klar.
Aber jetzt seit Monaten ist mir das egal. Ich gehe einfach und trainiere eigentlich so, wie ich möchte.
Ja, und Bewegungseinschränkungen, so hast du ja nicht. Du kannst ja alles normal bewegen, sag ich mal.
Mhm.
Dir fehlt jetzt also das Gefühl.
Ja, in Hand und Bein.
Ja.
Und das Bein halt manchmal, das fängt manchmal zu sehr an zu zittern.
Mhm.
Beim Sport, wenn ich zum Beispiel irgendwas für die Beine trainiere, weil ich mich zu sehr anstrenge beim bestimmten Training und dann so richtig viel Gewicht und richtig viel Kraft auf mein Bein lasse, zittert das richtig schnell.
Mhm.
Aber dann geht das auch wieder. Ja.
Ja. Also, um da auch nochmal, ich weiß, du hast ganz viel geschimpft mit mir und hast immer gesagt, so, meine Hand ist im Arsch, das kommt nicht wieder. Aber ich glaube da noch dran, dass das alles wieder, und das habe ich auch von vielen Leuten gehört, Gefühl braucht ganz lange, bis es wiederkommt. Mhm. Und wenn das mit dem Oberflächengefühl, das hat uns die Ärztin damals erklärt, nicht so richtig wird, es gibt noch ein Tiefengefühl, dann übernimmt das irgendwann die Aufgabe. Also wie gesagt, ich sag dir, Gefühl in der Hand vor GTA 6.
Ja, vor GTA 6 weiß ich noch nicht, aber irgendwann vielleicht.
Es wird auf jeden Fall wieder. Ich möchte noch einmal kurz noch mal einen kleinen Abschweifer machen, wie es mir halt so gegangen ist. Ich habe mir natürlich auch Vorwürfe gemacht. Ich kann ja eigentlich überhaupt nichts dafür, so, ne? Mhm. Ich habe dich nicht zusammengebaut. Aber ich möchte das trotzdem einmal ansprechen, dass, wie gesagt, es gibt diese drei Bilder in meinem Kopf. Du im Koma da liegend, du beim Aufwachen aus dem Koma, und das andere habe ich jetzt gerade, siehst du, habe ich anscheinend verdrängt jetzt, aber es gibt so diese Bilder in meinem Kopf, die immer wieder gekommen sind, jeden Abend lag ich da und habe diese Bilder und habe auch viel geweint und wurde natürlich dann von meiner Familie hier getröstet und aufgefangen, aber ich war auch irgendwann an diesem Punkt, dass ich für mich gedacht habe, ich kann damit nicht leben. Ich kann damit nicht leben. Ich war so traurig und du hast mir so leid getan, dass ich das nicht ertragen habe irgendwie. Und auch ich hatte Suizidgedanken. Ich habe gesagt, ich ertrage das nicht. Auf der anderen Seite weiß ich, ich hatte keine konkreten Suizidgedanken, aber ich hatte auch so, ich will das nicht mehr, ich will so nicht leben. Ich ertrage das nicht, dieses Leid. Mhm. Aber auch immer diese Verantwortung, ich habe gesagt, wenn ich mir jetzt was antun würde,
würdest keinem irgendwie helfen.
Da helfe ich ja niemandem mit. Dann würde ich nur mir diese Last nehmen, damit leben zu müssen. Aber ich würde dich ja so unglücklich machen und ich habe so ein Verantwortungsgefühl in diesem Moment dann auch immer gehabt, dass ich gesagt habe, ich lasse dich nicht alleine, das mache ich nicht. Aber ich hatte wirklich Suizidgedanken und ich hatte ganz große Probleme. Ich habe mich damit auch ausgetauscht. Aber was mir wirklich erst geholfen hat, und da möchte ich auch nochmal wirklich, das ist ganz wichtig, wenn ihr Probleme habt und Gedanken habt, die sich nicht gut anfühlen, sucht euch externe Hilfe. Und wenn das eine Telefonseelsorge ist oder keine Ahnung was ich gemacht habe, ich habe gesagt, ich muss zu einem Psychiater. Ich kann das nicht aushalten. Und es gibt so einen Notdienst, das habe ich online, das kann man alles googeln, ich packe euch den Link mal in die Shownotes. Es gibt da so einen Notdienst. Da füllst du so ein Online-Formular aus und sagst, hey Leute, ich habe akute psychische Probleme. Da füllst du deine Adresse aus, alles so und wo du wohnst. Und dann kriegst du eine E-Mail mit einem Arzt und den sollst du innerhalb von 5 Tagen anrufen und du kriegst garantiert innerhalb von 2 Wochen ein Erstgespräch. Mhm. Und hab das ausgefüllt. Am nächsten Tag kam diese E-Mail. Da ist dann auch so ein Code. Und der Arzt, der für dich zuständig ist, der war hier bei mir in der Nähe. Dann habe ich den angerufen und der hat mir dann am nächsten Woche gleich einen Termin gegeben. Und dem habe ich dann alles geschildert. Und was mir, glaube ich, ganz gut getan hat, wenn ich das meinen Freunden, Verwandten, meiner Familie erzähle, dann sagen die immer, ja, die versuchen, alles wird gut, alles wird gut, alles wird gut. Aber du weißt ja, dass nicht alles gut wird, so, ne? Mhm. Was mir wirklich geholfen hat, ist wirklich, dass jemand Externes sagt, nein, nein, das ist gar nicht gut und das wird auch nicht so schnell gut. Mhm. Und es ist immer so ein Klischee, aber er meinte, sie müssen lernen, mit der Zeit damit umzugehen. Und es wird irgendwann einfacher, aber es wird nie weggehen. Ja. Es wird einfacher, hat er gesagt. Er meinte so, er hat Leute da sitzen gehabt, die ihre Kinder verloren haben. Weißt du, die kommen da hin, die haben ihre Kinder verloren durch einen Unfall, keine Ahnung. Ja, wird schon alles wieder. Das willst du in dem Moment nicht hören, weil es wird nicht alles wieder. Nein. Deswegen habe ich diesen Termin wahrgenommen. Ich bin jetzt bei dem da in der Kartei. Wenn ich nochmal Probleme habe, kann ich dem eine SMS schreiben. Dann schmeißt er mich irgendwo zwischen oder so, weil normalerweise, und das ist ja leider das Problem, wartest du ja auf psychische Behandlung, wartest du teilweise Monate, Jahre, keine Ahnung. Und das bringt einen nicht weiter. Und ich habe das wirklich, mir hat das sehr, sehr gut getan, diese Stunde bei dem. Und kann ich wirklich, wenn ihr ein Thema habt, was euch belastet, sucht euch externe Hilfe, bevor ihr irgendwas macht, was niemandem hilft. Das nochmal ganz, ganz wichtig. So, ich guck mal kurz auf meinen Zettel. Eigentlich haben wir dieses Thema jetzt ganz gut abgerappt. Ich wollte dir auch nochmal sagen, dass ich stolz bin, dass du jetzt den Mut nicht verloren hast, sondern dass du jetzt deinen Weg wieder weitergehst. Natürlich bist du noch ein bisschen eingeschränkt, aber wie gesagt, ich glaube da wirklich in Anführungszeichen an ein Happy End, dass das alles wieder gut wird. Und dass du wieder ins Fitnessstudio gehst, dass du dich mit Freunden triffst, dass du nicht irgendwo nur zu Hause sitzt mit deiner Trauer allein und irgendwie so ein verbitterter Griesgram wirst. Wir waren ja letztens auch irgendwie, da muss ich auch nochmal sagen, das ist für mich immer noch schwierig so zu lernen, dass du eigentlich ja wieder gesund bist, Mhm. Aber zum Beispiel, als wir waren ja vor ein paar Tagen auf dem Dom und hast du gesagt, ey, lass mal Achterbahn fahren, ne? Mhm. Und meinem Kopf natürlich gleich wieder, oh fuck, Achterbahn, Druck hier, ne? Steig so hoch, zack, 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 zack. Und da hast du mir erzählt, ja, ich bin ja die letzte Achterbahn. Ich so, was, du bist alleine Achterbahn schon gefahren? So, du hast, mhm. ne? Wir müssen immer Rücksprache mit einem Arzt halten, was du alles darfst. Nee, und es ist auch was für mich, was ich lernen muss, dir wieder dieses Vertrauen zu schenken, dass du alles machst, was dir gut tut, was wichtig ist, ne? Dass du dich nicht irgendwie einigelst und nur noch zu Hause hockst und Watte gepackst, sondern ja, dass du dein Leben halt lebst. Das ist, glaube ich, halt wirklich wichtig für die Psyche. Und auch, was du mir immer gesagt hast, wenn es an mir gegangen wäre, hätte ich dich 24 Stunden in Reha gegeben, dass Ärzte und alle Leute, Therapeuten, alles mit dir machen. Aber dass du mir immer gesagt hast, und auch das ist ein gutes Learning für mich gewesen, Papa, ich mach doch alles, um meinen Alltag zu gestalten. Damit trainiere ich ja meine Hand. Mhm. Ich arbeite, ich koche, ich mache dies, ich mache das. Und ich mache doch alles dafür. Und das zu verstehen und auch anzunehmen, war für mich halt auch ein wichtiges Learning. Deswegen, ich bin total stolz, dass wir jetzt hier heute sitzen. Und ich weiß auch, dass es ohne dich diesen Podcast niemals gegeben hätte, weil ich ja erst die Idee hatte, das mit dir zu machen, um deinen Werdegang. Aber du hast dann irgendwann gesagt, es macht keinen Sinn.
Wir kennen uns zu gut und das wäre dann irgendwann.
Ja, irgendwann wäre es einfach auch so. Und wir können ja nicht jede Woche sagen, ja, heute kann ich den kleinen Finger 3 Millimeter mehr bewegen und so. Hätte nichts gebracht. Aber dieser Podcast hilft mir auch. Und da auch nochmal danke an André, um A, mein Leben ein bisschen zu ordnen, um Sachen zu besprechen. Das ist auch eine Art Therapie für mich. So, dieser Podcast ist für mich eine Therapie, Sachen zu besprechen, Spaß zu haben. Ja, um Sachen einfach zu erzählen. Und ja, ich bin froh, dass wir jetzt einmal nochmal alles aufarbeiten konnten, weil viele Sachen wusste ich auch irgendwie gar nicht. Ne? Wie fühlt sich das an? Wie hast du dich gefühlt in der Situation? Ich kenne das ja nur aus meiner Perspektive. Und ja, ich find's gut, dass wir da einmal drüber gesprochen haben. Und ich möchte auch nochmal sagen, ich bin jetzt natürlich, was dieses Thema angeht, so. Ja, ich nehme das jetzt viel mehr wahr. Ne? Zum Beispiel von der Nachbarin weiß ich, dass die auch so eine Geschichte im Kopf hat und hinterm Auge, da traut sich kein Arzt dran. Man nimmt das jetzt viel mehr wahr. Dass es Leuten um uns rum auch passiert ist, dass Leute, die ich kenne, Angehörige verloren haben durch diese Geschichte, die dir passiert ist. Und das zeigt mir immer nur, wie, also wir hatten den Best Case und Worst Case Szenario. Dieses, dass du mich angerufen hast, dass dein Fitnessstudio nur 7 Minuten von St. Georg entfernt ist. St. Georg, das sind die Spezialisten für Hirnchirurgie. Mhm. Es ist alles, so schlimm wie das war, besser hätte das nicht laufen können. Ja. Und du bist jung, du bist 21. Wäre das mit 40 passiert, mit 60, hättest du diese schnelle Genesung. Ne? Wenn mir das passiert wäre, ich wäre lange nicht so weit wie du.
Ja.
Weil dein Gehirn einfach viel schneller arbeitet, dein Körper viel besser regenerieren kann. Und ich möchte nur sagen, Leute, wenn euch irgendwas passiert, irgendwie, gebt nicht auf irgendwie. Es gibt auch Happy Ends. Es ist nicht immer alles das Schlimmste. Es gibt auch Happy Ends irgendwie und es kann auch gut enden, ja. Also verliert den Mut nicht, kämpft irgendwie um alles, strengt euch an, wenn es um Therapien und sowas geht, telefoniert euch wirklich die Seele aus dem Leib, dass ihr wirklich versucht, irgendwie Plätze zu kriegen, seid da flexibel. Ich wünschte, das wäre nie passiert, ganz ehrlich. Das wünschst du dir natürlich auch, aber ich bin umso froher, dass du jetzt so hier vor mir sitzt und deine Haare wieder wachsen, dass die Arme wieder breit sind und dass du arbeiten kannst und das alles nach so kurzer Zeit. Das bin ich extrem dankbar für. Und auch wenn man an sowas nicht glaubt, ne? Ich glaube, dass deine verstorbene Oma von oben geholfen hat, dass alles gut wird. Weil auch diese Situation hatte ich. Ich bin mit kurz nachdem das passiert ist, bin ich mit dem Hund Gassi gegangen. Und hab in den, der da gerade liegt und schläft. Und ich habe in den Himmel geguckt und ich habe gesagt, pass bitte auf Philly auf. Und auch da kam ein paar Sekunden später eine Sternschnuppe und das war für mich ein Signal, alles klar. Da oben passt jemand auf dich auf und wird hoffentlich weiter auf uns aufpassen. Gibt es was du noch sagen möchtest?
Ja, auch. Spaß. Also danke auf jeden Fall auch für bei dir natürlich, dass du da jeden Tag warst. Also ohne dich, wie ich vorhin schon gesagt am Anfang, würde ich jetzt hier nicht sitzen. Mhm. Ich wäre wahrscheinlich schon, weiß nicht, ich wäre nicht lange so weit, weil ich habe jemanden, mit dem ich die ganze Zeit telefonieren konnte, mit dem ich da reden konnte, der mich da in der Reha besucht hat. Und also ja, ohne dich würde ich hier nicht sitzen. Und danke nochmal dafür.
Selbstverständlich.
Und natürlich kann ich auch verstehen, dass dich das alles so mitgenommen hat. Und das, wenn ich manchmal genervt reagiere, heißt es nicht, dass ich es nicht verstehe.
Naja, klar.
Aber natürlich ist man manchmal so, okay, ich bin wieder jetzt wieder hier, ist alles okay.
Es dreht sich nicht alles nur noch darum.
Ja.
Genau.
Aber ich das natürlich trotzdem verstehe und es auch immer im Kopf behalten werde. Und ja, dann danke auf jeden Fall auch an Jasmin, wie schon gesagt. Ohne Jasmin würde ich hier auch nicht sitzen. Sie war jeden Tag da, hat mir jeden Tag Kraft gegeben, hat mir jeden Tag geschrieben. Und auch bei der Arbeit hat sie mich so wieder empfangen und so. Mich wieder so, mich langsam ich sein lassen, aber auch mich nicht zu sehr
in Watte gehüllt.
Ja, aber ich auch, weißt du, dass meine Worte akzeptiert und wie ich das haben wollte. Dann natürlich auch meine Freunde, so Pascal, Leon, Oscar, so die mich angerufen haben oder mit mir wieder rausgegangen sind, während ich dann mal aus dem Knast rauskam. Und ja.
Wie gesagt, das ist einfach schön, dass wir jetzt hier zusammen sitzen und darüber reden können. Und ich bin wirklich jeden Tag dankbar dafür. Das hätte alles viel, viel schlimmer ausgehen können.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, rappen wir das Thema ab. Ich freue mich, dass wir das zusammen gemacht haben. Stunde 42. Gut, da muss ich jetzt vielleicht die Pause noch rausschneiden, aber ich glaube, ich klebe hier am Stuhl fest. Ey, was ist denn das? Ja, danke für dass du uns das, dass du das alles mit uns geteilt hast. Vielleicht kommst du einfach irgendwann mal wieder und dann reden wir einfach mal über was anderes.
Ja.
Über schönere Dinge, die wir so schon zusammen erlebt haben, die wir hoffentlich noch zusammen erleben werden. Aber mir war es einfach wichtig, auch für diesen Podcast, dass die Leute verstehen, was in meinem Leben so wichtige Einschnitte genommen hat und warum ich manche Sachen so sehe, wie ich sie sehe. Wie gesagt, ich hatte es ja schon mehrfach angeteased. Jetzt habt ihr eine Geschichte dazu. Ja, ich möchte auch einfach, wie gesagt, allen, die dir geholfen haben, allen Ärzten, allen Schwestern, allen Pflegern, ihr macht wirklich einen fantastischen Job und ich habe es auch zu André irgendwann schon mal gesagt, so Hirnchirurgen, das sind für mich die wahren Helden. Nicht irgendwelche Rennfahrer oder Astronauten oder keine Ahnung was, sondern wirklich Leute, die jeden Tag damit beschäftigt sind, andere Menschen zu operieren, anderen Menschen zu helfen, für sie da zu sein. Wirklich, ihr verdient nur das Beste auf dieser Welt. In dem Sinne, würde ich sagen, rappen wir das ab und wir sehen uns.
Ciao.
Ciao.
Zwei Väter.
Kein Drehbuch.
Wir sagen danke, ciao, auf Wiederhören.